Überblick. Der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung. Von und mit Tina Heidmann und Henning Schnieder.
Wir begrüßen alle Zuhörenden zu einer neuen Folge Überblick, der Podcast rund um Supervision und Beratung. Wir, das sind
Tina Heidmann, Lehrende an der Uni Bielefeld und Supervisorin in Gütersloh.
Und Henning Schnieder, Supervisor aus Bremen und Lehrender an der Hochschule Emden-Leer. Hallo Tina.
Hi Henning.
Tina, wir wollen heute über Teamsupervision sprechen und ich habe im Vorfeld gedacht, welche Frage stelle ich dir zum Thema Teamsupervision?
Da habe ich auch drüber nachgedacht.
Ja, und ich musste dran denken, wir beide hatten ja, glaube ich, letztes Jahr 10-jähriges, ne?
Supervisor. Ja, ist so, ne?
Gelegen.
25 ja. Und 15, ja, 10 Jahre.
So, genau. Und da würde sich meine Frage anschließen. Was würdest du, wenn es zwei Dinge gäbe, die du angehenden SupervisorInnen empfehlen würdest in Bezug auf Teamsupervision? So richtig gute Ratschläge, weißt du? Was wäre das?
Oh Gott, gute Ratschläge? Boah, weiß ich nicht, da habe ich glaube ich nicht so viele von. Was würde ich angehenden SupervisorInnen sagen, wenn sie Teamsupervision machen wollen? Was würde ich denen sagen? Ich weiß jetzt nicht, was ich denen sagen würde. Ich glaube, es kommt auf die Person an. Ich kann, glaube ich, eher gucken, was wäre für mich wichtig gewesen, bevor ich in das erste Team gegangen bin. Sowas kann ich dir sagen. Ist das auch okay?
Ja, mach
ja.
Doch, ja,
was für mich wichtig gewesen wäre, über Abläufe noch ein bisschen mehr zu wissen. Also so, was ich heute sozusagen automatisch mache, dass ich so einen inneren Prozessablauf habe, also dass ich sozusagen so Phasen für mich so definiert habe, die aber nicht zu ernst zu nehmen, also nicht zu streng zu sein, sondern wirklich sich so auf diesen Prozess auch einzulassen, der passiert. Und das wäre so der eine Teil. Was wäre noch wichtig? Sich selbst nicht zu überfordern mit einem großen Team, auch wenn die Anfrage verführerisch ist, sondern mit einem Team aus einem Bereich auch anzufangen vielleicht, wo man sich nicht so fremd fühlt, wo es ein bisschen vertraut ist. Ein überschaubares, also nicht größer als 8 Personen, glaube ich, würde ich nicht machen. Und weil ich sage das deshalb, weil ich relativ am Anfang ein riesengroßes Kita-Team hatte. Und das Team war einfach viel zu groß. Also das war überhaupt nicht geeignet für eine Anfängerin. Das war einfach zu groß. So, das wären so die zwei Dinge, die mir aus meiner eigenen Erfahrung so einfallen. Aber ja, keine Ahnung. Werden wir hoffentlich ja in dieser Folge noch aufdecken.
Ja, danke. Ich kann da total gut anschließen. Also ich war auch sofort bei Größe. Können wir nachher da gleich auch nochmal drüber sprechen, was ist zu groß, was ist und dann auch überfordernd. Und musste auch an so ein riesiges Team denken, das ich relativ früh in meiner Anfangszeit übernommen hatte. Das war noch so gestaffelt in Unterteams, aber ging im Prinzip darum, so einen Riesenbereich irgendwie zusammen zu supervidieren. Und ich hatte von Anfang an ganz schlimmes Bauchgefühl. Also alles in mir hat geschrien, mach das nicht. Und ich habe es dann doch getan. Und das schlimme Bauchgefühl ist nie weggegangen. Ich habe mich danach geärgert, dass ich es getan habe. Der eine Teil. Und ich habe, also mir fällt auch immer zur Teamsupervision ein, Geduld als Tugend, als Supervisor, Supervisorin. Und so ein bisschen der Satz, nichts ist so, wie es scheint. Also auch achtsam zu sein mit Hypothesenbildung. Was ist denn dort wohl los? Welche Perspektiven werden mir zur Verfügung gestellt? Welche habe ich auf das Team? Es gibt ja, glaube ich, von Erik Eriksson den Satz, ich meine, der war es. Zuhörerinnen, die mich verbessern können, dürfen das gerne machen. Wer über menschliches Verhalten eine Hypothese hat, sollte sich in eine Ecke legen, 2 Aspirin nehmen und warten, bis der Anfall vorüber ist oder so, soll er mal
ehrlich
gesagt haben.
Aber haben wir nicht... Aber Henning, haben wir nicht ständig Hypothesen über menschliches Verhalten? Also wir interpretieren
ja,
doch eigentlich dauerhaft unser...
Ich glaube, ihm ging es darum, die so im Sinne von Bewertung zu schnell und unumstößlich zu fällen.
Okay.
Ja. Und das, finde ich, passt in Bezug auf Teamsupervision, weil es nach wie vor, also eigentlich beinahe jede Teamsupervision als sehr herausfordernd empfinde, komplex aufgrund der Dinge, die dort geschehen. Von daher würde ich sagen, Geduld und achtsam mit zu schnellen Bewertungen.
Da wäre ich voll bei dir. Aber für mich, das würde ich gerne nochmal sagen, sind Hypothesen eben keine Bewertung, sondern erstmal vorläufige, zur Sprache gebrachte Annahmen, die man hat, die aber eben Hypothesen sind, nämlich also nicht feststehend, sondern erstmal vorläufig sind. Also da, das ist der wichtige Teil, also diese Vorläufigkeit da drin, das finde ich bedeutsam. Und bei allem anderen kann ich eigentlich total mitgehen. Also langsam sein, auch wenn die schnell werden, nachdenken, immer wieder Dinge auch für sich selber in Frage stellen.
Gab es für dich mal in Teamsupervision im Laufe eines Prozesses so totale Überraschung, wo du gedacht hast, da ist jetzt was passiert, damit hätte ich nicht gerechnet? Wo sich auch deine Perspektive nochmal total gewandelt hat? Wo du gedacht hast, wieso habe ich das denn, wieso war das vorher nicht sichtbar?
Also, nee. Meistens ist klar, es gibt irgendwas, es wird aber noch nicht so besprochen und dann taucht es halt irgendwann auf, dann wartet man ja auch schon drauf, dann weißt du halt noch nicht, was es ist, aber irgendwie weißt du schon, es ist irgendwas und dann geht es halt nur darum, was es ist, ne? Und
ja.
Bisher hatte ich aber jetzt da noch nicht so riesen Überraschungen. Nee. Irgendwie, ich glaube, man kriegt es mit, dass oder wo es liegen könnte. Und manche Themen wiederholen sich, finde ich auch. Und da können wir, finde ich, gleich aber auch mit unserem Gast nochmal drüber sprechen. Also gibt es Themen, die sich wiederholen? Also welche Dinge tauchen wie vielleicht in welcher Art immer wieder mal auf? Und
meinst du das konkret in Bezug auf Teamsupervision oder dann in bestimmten Teams?
Nee, ich tatsächlich konkret auf Teamsupervision, weil es sind ja nun mal Arbeitszusammenhänge. Also da müssen wir uns gleich den Begriff vom Team auch vielleicht nochmal anschauen. Dann wird es ja auch schon deutlich, dass hier eine Kooperation auch verlangt wird. Und Kooperation birgt ja immer Konfliktrisiko. Und wenn es dann um Zeiten geht, um Gerechtigkeitsfragen geht, wer macht mehr, wer macht zu wenig. Also das sind doch eigentlich so diese Klassiker, um die es auch geht in Teamsupervisionen. Also um Arbeit, ne, so ganz allgemein Arbeitsgerechtigkeit, wer ist hier vorne mit dem, was er reinbringt oder nicht, wer ist nah am Chef oder nicht, also solche Dinge passieren ja einfach und auch Überlastungsfragen und Arbeitsorganisationsfragen, Beziehungsfragen, das sind doch eigentlich so diese Klassiker und die sind ja deshalb relevant, weil die Arbeit nicht als Individuum alleine irgendwie komplett zu bewerkstelligen ist, sondern weil man innerhalb dieses Teams irgendwie aufeinander angewiesen ist in irgendeiner Form, also die Abläufe irgendwie aufeinander abgestimmt sind oder so, oder weil man merkt, ich kann meinen Teil nicht machen, denn die andere macht ihren Teil nicht oder nicht in der Art, oder da kommen wir uns in die Quere, man kann sich nicht so aus dem Weg gehen.
Ja.
Und das sind einfach so die Klassiker. Und wenn Teamsupervision explizit beauftragt wird, habe ich eher die Erfahrung gemacht, dass es dann schon zu so einer, also dass es dann schon so ein bisschen so brisant geworden ist, dass die das Gefühl haben, es ist jetzt nicht mehr, das löst sich nicht mehr von alleine so. Und dann kommt es ja auch irgendwann, dann wird es, also du wartest dann quasi ja schon drauf, wenn es nicht von vornherein schon angesprochen wird, was es ist.
Ja. Ja.
Und dann sind ja auch immer die Ziele, sind ja auch immer Kommunikation verbessern. Ja, ja. Das wird ja dann gerne gesagt. Oder ja, es gibt ja so Schlüsselwörter, die dann gerne genannt werden.
Ja, okay, deswegen ein spannendes Thema. Ich finde, das hast du gut auf den Punkt gebracht. So die Alltäglichkeit von Konflikten würde mir auch noch einfallen. Umgang mit Hierarchie und Autoritäten.
Genau.
Ja. Okay, ich würde vorschlagen, Tina, dass wir unseren Gast mal ins Gespräch holen.
Unbedingt.
Ja, er ist Supervisor und Coach DGSV und arbeitet dabei diversitätsbewusst und diskriminierungskritisch. Er ist Mediator und Speaker und zertifizierter Coach für interkulturelle Arbeit und Sozialwissenschaftler. Seine Abschlussarbeit hat er zum Thema Teamsupervision und Krisen in Teamsupervision geschrieben. Herzlich willkommen, Nils Witt.
Danke euch.
Nils, sag mal, wenn du deine Abschlussarbeit schon über Teams geschrieben hast, was fasziniert dich denn an Teamsupervision, an der Arbeit mit Teams? Bevor wir dazu kommen, was Teams eigentlich sind.
Ja, das ist lustig, dass du mich fragst, was mich daran fasziniert, weil ich eher gerade gedacht habe, dies Jahr endlich mal ein paar Fallsupervisionsanfragen zu kriegen, weil, die Teams, das ereilt mich doch immer. Und irgendwie wird mir anscheinend zugeschrieben, dass ich da irgendwie was kann. Genau, sonst würden mich diese Aufträge nicht ereilen. Und tatsächlich habe ich aber schon viel, viel früher mit Teams gearbeitet und habe heute auch klar, dass damals schon Supervision im Spiel war, nämlich nach Vorbereitung auf den internationalen Freiwilligendienst. Da waren wir eine große Gruppe, da will ich noch nicht von Team sprechen. Und da gab es aber eine Instanz, geleitet von den SupervisorInnen, die hieß Offenes Team. Und die war immer abends, wo man freiwillig reinkommen konnte, um den Tag zu reflektieren auf diesem Vorbereitungsseminar damals in Köln. Und das hat mich total fasziniert. So, das war eigentlich so, glaube ich, mein erster Zugang zum Team. Vorher gab es Fußballteams, da habe ich nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Kann ja auch gut über die Negativdefinition gehen. Was mangelt das? Woran mangelt es, wenn es kein gutes Team ist? Kommen wir auch noch drauf, glaube ich. Und bei diesem offenen Team war es irgendwie ja total schön, dass man gefragt wurde, wie es einem geht. Es gab ein ernsthaftes Interesse daran, ein Wohlbefinden zu kreieren zwischeneinander, aber auch beim Individuum. Und genau was ich eben sagte, dieser Kooperationswille, der war halt da. Und man hat zusammen den Tag reflektiert und auch gemeinsam den nächsten Tag geplant. Das war sehr spannend. Und so hatte man eine Struktur auch da drin, durch dieses Teamige. Und das war ein sehr schöner Prozess. Für mich war das etwas, was zum Beispiel in Schule völlig abhanden war. Und war so das erste Mal in meinem Leben, wo ich so eine richtig gute Teamerfahrung gemacht habe, mit ja, gut 19 Jahren tatsächlich. Das hat mich fasziniert und da bin ich dann dran geblieben auch, ja.
Jetzt, wenn wir schon so ein bisschen zwischen Team und Gruppe jetzt immer hin und her springen, lass uns doch einmal irgendwie eine gute Arbeitsdefinition finden. Was würdest du denn sagen, macht ein Team aus und was unterscheidet ein Team von einer Gruppe?
Ja, ich darf das nehmen, was wir in unserer Ausbildung hatten. Ich bin ja bei STEP ausgebildet worden, Kader von Kaldenkerken und Roland Kunkel. Da gab es viel Fokus auf Team. Genau, und da haben wir mit der Definition gearbeitet, mit der ich auch immer noch arbeite. Also es gibt erstmal einen gemeinsamen Zweck. Ein Team verfolgt einen gemeinsamen Zweck. So. Es erstellt eine gemeinsame Leistung oder bewältigt eine gemeinsame Aufgabe. Ja? Im supervisorischen Kontext oft hat auch eine gemeinsame Zielgruppe, könnte man vielleicht noch sagen. Und jetzt das, was du eben schon viel sagtest, Tina, Kooperation ist wichtig. Und zwar die Ausgangsannahme ist, die Grundannahme, die Bewältigung dieser Aufgabe gelingt besser im Kollektiv, kooperativ als allein. Ja? Dann muss diese Kooperation geregelt werden. Ja? Und es gibt gewisse Abhängigkeiten auch da drin in diesem Team. Ja? Und wie diese Leistung erbracht wird, das liegt dann in den Gestaltungsmöglichkeiten des Teams. Das Team hat also auch noch eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit. Und dann können wir zum Schluss vielleicht noch den Parameter nehmen, die Größe. Das finde ich eine sehr subjektive Sache. Kann man, genau, wir sind mal von 3 bis 12 ausgegangen. Es ist auch meine Erfahrung tatsächlich, du sagtest eben, 8 wäre deine Grenze. So 12 ist so ein Richtwert, den ich oft erlebe tatsächlich. Das Kriterium ist dabei vor allem auch, dass die Menschen in die Möglichkeit versetzt werden auf der Arbeit, dass sie im persönlichen Kontakt kommen. So, das wird an dieser Größe festgemacht, ja. Beständig, im Gegensatz zu so einer Taskforce, die sich dann wieder auflöst, ja, oder auch eine Gruppe, ja. Es hat noch was Beständigeres und ist fest integriert in der Organisation. Das kann man, glaube ich, auch noch dazu hinzufügen. Ja.
Also ich würde gerne an der Stelle nur eine Sache ergänzen. Ich habe nicht gesagt, dass für mich die Grenze bei 8 Personen erreicht ist, aber als ich angefangen bin, als ich ganz neu war und noch
Ah,
nie mit Teams gearbeitet
okay.
habe, das war ja Hennings
Ah, okay.
Frage, also jemand, der anfängt, da würde ich sagen, macht es euch nicht so schwer, nehmt eine Gruppe, die ihr gut sehen könnt, wo ihr jeden Einzelnen noch sehen könnt. Aber ich selber arbeite mittlerweile auch mit großen Gruppen oder auch Teams im weitesten Sinne. Das ist ja auch manchmal interessant, was Organisationen unter Team verstehen. Das ist nicht alles immer deckungsgleich mit dem, was du jetzt hier als Definition und zur Verfügung gestellt hast, mit der ich mitgehe. Also das würde ich unterschreiben und gleichzeitig erlebe ich das aber, dass dann auch Teams definiert werden, die zum Beispiel an verschiedenen Standorten sind, zwar ähnliche Aufgaben machen, also vielleicht mit derselben Zielgruppe arbeiten, beim selben Träger angestellt sind, unter derselben Leitung arbeiten und die werden dann als Team bezeichnet, obwohl sie an verschiedenen Häusern sitzen. Ja, und das ist aus meiner Sicht zum Beispiel kein Team. Das sind verschiedene Kleinteams, die dann der großen Abteilung angehören. Aber sie selbst verstehen sich als Team und treffen sich auch als Team für Teamsitzungen oder so. Und auch zur Teamsupervision. Ja, und dann hast du
Aha,
schon
das
mal
ist ja
locker
spannend.
20 Leute da sitzen, ne?
Ich musste gerade an willkürliche Zusammenstellungen, also ich erinnere mich an einen Auftrag, da wurde eine Abteilung von einem Jugendamt, also wo in dem 30, 40 Leute gearbeitet haben, von der Leitung also das war so gelabelt, in kleinen Teams verfasst. Ja, die hatten aber im Arbeitsalltag, also die haben ihre Fälle alleine gemacht und da hatte ich so die ganze Zeit diesen Eindruck, und ich sollte auch nur Teamsupervision machen, ich sollte keine Fallsupervision machen. So, und da ist nichts zustande gekommen, ja. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, okay, ist dieses Label von vornherein eigentlich falsch gewesen? Ja, Leitung sagt, das sind Teams und die Mitarbeitenden sagen aber, nee, wir sind keine Teams. Und
Ja.
eigentlich wissen wir auch gar nicht genau, warum wir jetzt hier zusammensitzen.
Ja, es ist ja ähnlich wie in einer ambulanten Jugendhilfe, ne? Oder überhaupt in so ambulanten Diensten. Dann machen die ja häufig fast wie kleine Selbstständige eigentlich alle ihren Job alleine und treffen sich dann einmal im Monat zu einer Teamsitzung. Also sowas gibt es halt als Konstrukt nicht immer, ne? Manche arbeiten da auch dann enger zusammen, aber habe ich durchaus schon erlebt, dass sie dann eigentlich gar keine Berührungspunkte miteinander haben.
Ja. Okay, interessant. Dann wäre aber nach der Definition zum Beispiel eine Balin-Gruppe kein Team. Oder könnte man das als Team verstehen?
Nee, das ist eine Gruppe.
Korrekt.
Können wir ja gucken, wie wir es zusammenkriegen. Also im Gegensatz zu Team, du hast ja gesagt, ne, was die Merkmale sind. Bei Gruppen sind es ja leicht andere Merkmale, das sind ja eher Ansammlungen von Menschen mit zum Beispiel, die irgendwie miteinander verbunden sind, aber die eben kein gemeinsames Ziel verfolgen oder eng aufeinander angewiesen sind. Also der Teil der Kooperation fällt halt eher weg. Also einer dauerhaften Kooperation, die kann vielleicht für eine gewisse Zeit bestehen, aber nicht für
Genau.
dauerhaft. Aber es gibt sowas wie eine gemeinsame Identität oder Zugehörigkeit. Also die Gruppe von Fußballfans. Also dann gehörst du zu der Gruppe derjenigen, die, was ist dein Verein, Henning? Was ist, wen findest du nochmal gut? Bremen, ne?
Ja, natürlich.
Ja, entschuldige. Also, ja, Henning gehört zu der Gruppe der Bremen-Fans, ne? So, aber ihr seid ja nicht aufeinander angewiesen.
Ja, aber, also ich stelle jetzt mal das Thema Ballengruppe zur Verfügung, ne?
Ja.
Also es gibt einen Zweck, es wird irgendeine Leistung zusammen erbracht, wir sind auch auf Kooperation angewiesen. Das hier für mich im Unterschied zu dem Team ist, dass wir nicht gemeinsam einer Organisation angehören.
Nicht nur das, aber es gibt ja auch keine gemeinsame Aufgabe, außer dieser, dass ihr euch halt dann trefft für diese bestimmte begrenzte Zeit, in der ihr gemeinsam an einer, also an einem Thema arbeitet. Die Interdependenz ist halt nicht so sehr da wie bei einem Team. Jede
Okay.
Person kann erstmal unabhängig handeln und auch die Verantwortung für die Ergebnisse ist eher individuell und eben nicht geteilt.
Ja. Ah, das ist ein guter, das ist ein guter Indikator.
Genau, also diese zeitliche Begrenzung würde ich auch als einen wesentlichen Faktor nehmen und der Kooperationsgrad nimmt ab, ja. Und die müssen sich auch nicht alle sofort kennen. Du kannst in eine Gruppe kommen und die kennen ihre Namen zum Beispiel nicht, ja. Spricht klar dafür, dass es kein Team ist.
Ist ja auch bei
Ja.
Freundesgruppen, ne? Das ist auch eine, das kann ja eine feste Gruppe sein, die sich auch regelmäßig trifft. Aber es ist nicht so, dass man ein gemeinsames Ziel verfolgt, zum Beispiel.
Aha, dann wäre jetzt, wenn wir mal
Ja,
beispielsweise
wobei da,
das.
ja. Ja, das,
Ja.
also ich würde schon sagen, zeitlich schon auch. Ne? Beim Fußball, die haben schon das Ziel, gemeinsam Stimmung zu machen oder gemeinsam was zu erleben. Vielleicht könnten wir sagen, es muss nicht ein Ziel sein, sondern ein Anlass, zumindest zu dem sie
Ja,
zusammenkommen.
genau.
Ne?
Okay, also die
Ja.
Gruppen haben einen Anlass, aber kein
Ja.
Ziel. Ja,
Nicht
so bin
zwangsläufig
ich.
zumindest,
Ja.
ja. Und
Aber
ich
dann
glaube,
wäre
also
zum Beispiel ein Ultraverein, die sich jede Woche treffen, um ihre Choreos zusammen zu planen, zu erstellen, über das ganze Jahr ihre Auswärtsfahrten planen, die auch eine feste Vereinsstruktur haben mit festen MitgliederInnen, die sich kennen, die vielleicht auch einzahlen und ganz klare Ziele haben, wie sie ihren Verein unterstützen, wäre schon dann eher ein Team als eine Gruppe, ne?
ja, also ich gehe mal von der anderen Seite ran. Die Frage ist, wozu brauchen wir diese Definition, ne? Genau, und wozu nicht? Und wo ist sie hilfreich und wo ist sie eher einengt? Da bin ich ein Freund von, so nochmal ranzugehen auch, ne? Weil ich bin Freund von Definitionen und gleichzeitig bieten sie ja auch Risiken. Genau, wäre sehr spannend zu fragen, zum Beispiel, kann man so eine Ultragruppe supervidieren und was bräuchte es dafür? Genau. Und irgendwie sagt mir mein Gefühl, nee, so. Vielleicht auch, weil ich mit Ultras nicht so bin. Ich wäre St. Pauli-Fan und habe so meine Erfahrung mit den Ultras. Aber ja, auch da wieder, also nimm mir noch ein anderes Wort, was vielleicht nicht präsent genug war und was ich auch meiner Erfahrung sehr fokussiere, sind Beziehungen. Also Beziehungsarbeit, ja, die ist da nicht so intensiv vonnöten. Die können sich wirklich eher auf die Sache konzentrieren, wenn wir es mal vielleicht mal so anschauen wollen.
Finde ich super, da gehe ich sofort mit.
Das
Ja.
finde ich spannend. Und gibt es denn gleichzeitig, wenn wir diesen Faktor, haben wir jetzt ja betont, den Faktor der Kooperation, gibt es dann einen Punkt, wenn ich ein Team, also ich habe so eine alte Leitung, also nicht im Sinne von Alter, sondern ist lange her, die Leitung, die hat zum Beispiel über einem Team, in dem ich gearbeitet habe, in der Jugendhilfeeinrichtung, mal gesagt, ihr seid kein Team. Ihr kooperiert nicht. Deswegen seid ihr kein Team. Also
Ja.
gibt es, wenn der Kooperationsgrad so destruktiv geworden ist, so wenig vorhanden ist, dass der eigentliche Zweck der Arbeit nicht mehr erreicht werden kann, also gibt es dann einen Kipppunkt, wo man sagt, okay, das ist gerade kein Team, aufgrund weil dessen das nicht mehr da ist.
Definitiv. Dann spreche ich von Krisenteams und da könnten wir ja auch noch einen Fokus heute setzen, was ja Teil meiner Arbeit war, auch, dass ein Team in eine Krise gerät. Ja. Und wenn ich kurz darf, also wo du vorhin warst, Henning, dachte ich auch gleich, wäre vielleicht eine Überleitung zu, was ist Teamsupervision? Die Selbstthematisierung als ein Fokus. Ne? Bei dem Fall, den du mich erzählt hast, hätte ich gesagt, ja, da haben wir ja gleich ein Thema. Ne? was du vorhin erzählt hattest, ne? Also sind die jetzt ein Team oder nicht? Die einen sagen, ja, wir sagen als Team selber aber nicht. Und wofür steht das eigentlich? Was spiegelt sich
Ja.
da? Also da sind wir direkt beim Thema tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes dann auch. Und es wäre vielleicht interessant, das mit dem Team zu thematisieren, ne? Und passend zu dem, was du vorhin sagtest, Tina, was ploppt auf in der Auftragsklärung, was noch gar nicht da ist und so weiter, ist natürlich immer die Frage, inwieweit und wie tief wollen die sich selbst thematisieren? Aber das ist, glaube ich, schon mal ein Kriterium bei Teamsupervision im Unterschied zu Fallsupervision. Es geht explizit um die Selbstthematisierung. Dieses Wort nutzen die natürlich nicht. Die nutzen sowas wie Kommunikation, was du vorhin sagtest, Tina, ne? Oder Kooperation, oder, ne? Aber im Sinne ist es erstmal wichtig, klar zu machen, okay, es geht hier um die Selbstthematisierung, die ja grundsätzlich in jeder Supervision vorkommt, wenn wir ehrlich sind. Aber hier geht es explizit darum auch,
Um
ja?
diese Dynamiken. Und was würdest du sagen, welche Ziele verfolgen denn dann Organisationen typischerweise mit Teamsupervision? Weil wenn sie dann eben nicht den, ne, sozusagen für den Fall eine Supervision beauftragen, also für die Beziehung zwischen Professionellen und dem Klientensystem, sondern es dann ja eher um die Beziehungsdynamik im Team selbst geht. Was ist dann sozusagen deiner Erfahrung nach typischerweise das Ziel von Organisationen?
Ich mag ein bisschen von der Seite antworten. Die Frage ist ja immer die der Repräsentationsproblematik. Also wird das Problem hier wirklich so dargestellt, wie es wirklich ist? Oder zeigt sich in der Darstellung des Problems schon was, wo es gar nicht so ist? Und ich mag jetzt schon mal mit so ein bisschen Fachvokabular arbeiten, was wir nutzen ja auch, weil das, glaube ich, hilfreich ist. Und wenn man dann die Klientinnen danach fragt, dann sagen die, ja, genau darum geht's. Wesentlich ist natürlich aber erstmal der Anlass der Frage, das Sand im Getriebe, würde ich sagen. Ich habe hier gerade so eine Triade vor mir auf dem Bildschirm, das sind so Rädchen, und da ist erstmal Sand im Getriebe. Das läuft nicht so, wie es soll, ja. Und wenn wir Teamsupervision machen, gucken wir an sich auf drei Dinge. Das ist diese Teamtriade. Was macht ein funktionierendes Team aus? Wir haben jetzt eben über ein Team gesprochen, aber wir haben noch nicht über die Qualität von Teams gesprochen. Ne? Bis zu dem Punkt, wo du jetzt eben warst, Henning, wenn die sagen, wir identifizieren uns nicht mehr als Team, würde ich das übrigens als eine Identitätskrise beschreiben. Und die drei Sachen in der Triade, auf die wir schauen, sind letztlich Aufgabe, Systemerhalt und dann das Wir, vor allem aber mit Sinn und Arbeitszufriedenheit. Also, und die alle in ihrer Abhängigkeit voneinander, wie wir das ja von Triaden kennen. Also zum Beispiel könnte die Organisation sagen, hier, die Leute kommen ihrer Aufgabe nicht mehr nach, weil die nicht mehr miteinander reden oder weil die nur Stress miteinander haben. Ja? Da ist diese Interdependenz zwischen diesen beiden Dingen. Oder, was ich auch schon hatte, Stichwort Systemerhalt, ne, als die andere Komponente in der Triade. Wir merken, dass unser Team sich nicht mehr mit den Zielen der Organisation identifiziert. Die arbeiten vorbei. Und das wird schwierig, mit diesem Team überhaupt noch die Ziele der Organisation zu erreichen. Ja? Und das hängt natürlich wieder ganz oft mit Sinn und Arbeitszufriedenheit zusammen. Ne? Weil du kannst zu der Exploration kommen. Wart ihr vorhin ja auch schon dran, dass das Team sagt, naja, schön und gut System, aber halt, aber wir haben viel zu wenig Ressourcen hier. Wir haben zu wenig Personal. Wir haben zu wenig Zeit. Wir haben zu wenig Knowledge. Unsere Arbeitszufriedenheit geht runter und ich sehe gar keinen Sinn mehr in dem Ganzen hier. Warum soll ich denn noch was irgendwas für diese Organisation machen? Ja? Und da mache ich nur noch so meine Aufgaben, ne? Wie sagt man so schön, naja, nach Vorschrift, aber mehr auch nicht. Naja, und das geht natürlich auf Dauer nicht gut. Also um diese drei Dinge geht es eigentlich mal. Die Organisation fragt an, sagt, die machen ihre Aufgaben nicht mehr. Oft ist es aber tatsächlich so, es knirscht, also das sind Konflikte. Und ja, es ist hakt, das ist aber seltener, finde ich, mit Teamsupervision, weil da kommen natürlich auch schon in Organisationssupervision, Organisationsberatung, der Disbalance zwischen Team und Organisation. Ne? Und ganz oft, das muss man auch sagen, das finde ich auch wichtig hier, ich habe die Folge zu Konflikt ja auch gerade noch gehört von euch spannend, ganz oft trauen Menschen sich ja nicht zuzugeben, dass sie einen Konflikt haben. Und dann ist es jalanter Supervision als Mediation anzufragen.
Ja.
Und noch was ganz anderes Brisantes steckt mit drin, und da durfte ich immer wieder drauf gestoßen werden von meiner Lehrsupervisorin. Die sagte immer so schön, die Suchbewegung muss immer Richtung Leitung gehen. Weil Anfrage von Teamsupervision heißt ja auch immer, wir kriegen es gerade nicht so richtig alleine hin. Da ist immer auch ein Eingestehen von der eigenen Fehlbarkeit drin, da ist das Thema Scham drin, Versagensangst, das muss man immer antizipieren als Supervisorin und Supervisor. Die Angst ist immer mit im Raum. Deswegen geht es auch ganz viel darum, das Angstniveau zu senken, was du ja klassisch bei einer Fallsupervision nicht zwangsläufig so hast.
Ja, ich finde, da ist schon ein Anteil auch drin, also gerade wenn es so um Scham
Ja,
geht und
immer.
Schamangst, ne?
Ja, klar.
Weil es also
Aber nicht
sich
in der
vor.
Intensität, meinte ich ja.
Na, weiß ich nicht. Also wenn es so darum geht, in Fallsupervision zu sagen, in dem und dem Fall gelingt mir etwas nicht oder da ist das und das passiert, da erlebe ich schon sehr, sehr starke Schamdynamiken. Und das ist natürlich in Teamsupervision genauso enthalten. Aber auf der Ebene von kann ich das, ne? Also wenn das angefragt wird sozusagen, ne? Oder andere dann reagieren im Sinne von, ich würde das so und so machen in dem Fall, das ist doch ganz einfach, dann hast du da sofort einen Schammoment mit drin.
Ich mag mich einmal präziser ausdrücken, weil ich habe gar keinen Widerspruch zu dem, was du sagst, sondern mir ging es vor allem um die Leitung, ne? Dass eine Leitung eingestehen muss, ich brauche hier jemanden, der mich unterstützt. Ja?
Ja.
Und das ist auch immer eine sehr schwierige Dynamik in Teamsupervision mit der Leitung. Ist sie dabei? Ist sie immer dabei und so weiter? Können wir noch drüber sprechen?
Absolut. Ja, absolut. Das ist immer eine schwierige Situation. Und da hätte ich auch direkt eine spontane Positionierung, die spare ich mir auf für, wenn wir das gleich nochmal aufmachen. Lass uns vielleicht am Anfang doch erst nochmal, damit wir so eine Basis haben, nochmal gucken, also wie läuft denn eine klassische Teamsupervision ab? Ich habe zu Henning ja auch schon gesagt, ich habe so in meinem Kopf so eine bestimmte Struktur, ne? Die ich dann mal mehr, mal weniger durchziehe, aber für mich ist klar, es gibt immer einen Einstieg, nachdem natürlich diese Kontaktphase ist natürlich klar, ne? Die ist vorher, aber wenn wir dann wirklich in der Sitzung zusammensitzen, habe ich immer einen Einstieg und eine Form von Situationsanalyse, dass ich also gucke, was ist denn heute da, was gibt's hier? Dann ne, guckt man miteinander so, welches Thema ist es denn jetzt, was liegt wirklich oben, also eine Form von Themenfokussierung, dass man sich ein Thema auswählt, also dass die Gruppe darüber verhandelt, was wird heute wirklich besprochen. Und dann, das geht manchmal dann direkt über in die Bearbeitungsphase. Ne, so würde ich es unterscheiden. Und als nächstes, wenn man dann an den Themen arbeitet, und das kann ja ganz unterschiedlich geschehen, die Art des Bearbeitens, ne, es gibt Menschen, die machen dann eher methodisch etwas, machen Rollenspiele oder so, Aufstellungen, Visualisierungen oder machen eben auch weiter ein dialogisches Prinzip, ein dialogisches Gespräch, dann schaut man immer wieder, und deswegen sage ich, das ist nicht statisch, sondern das wechselt sich natürlich ab, weil es prozesshaft ist und man immer guckt, wo ist die Gruppe gerade, wo ist das Team gerade. Aber es gibt dann auch schon diesen Teil von Reflexion, wo sind wir jetzt, was heißt das für die Arbeit, was heißt das für uns und eben den Abschluss. Und eigentlich sind für mich die starken Punkte der Einstieg, der Abschluss und die Phase dazwischen ist so fluide. Könnt ihr damit was anfangen? Also es ist nicht immer gleich, sondern ich gucke, was passiert.
Ja, und also ich finde das, also fällt mir leicht so an, ich finde das total schwierig immer. Also ich würde auch sagen, diese Phasen habe ich so, so im Kopf, so zwei Zwischenphasen würde ich noch, ne? Also wenn es dann ein
Ja, es
Thema
gibt noch
ist,
fünf, sechs
dann
Phasen
so
dazwischen, sicher.
das Thema vernünftig explorieren, verstehen, was ist eigentlich los. Und dann, wenn man noch Zeit hat, auch eine Phase, was jetzt tun als nächsten kleinen Schritt. Und manchmal ist es ja dann so bei der Exploration, dass neue Sachen auftauchen.
Ja, das
Dass das
stimmt.
eben nicht mehr das Thema ist, was
Ja.
vorgebracht wurde. So, ja. Und dann, also komme ich eigentlich von der Exploration zu Exploration und
Ja,
so.
genau. Das meine ich,
Ja?
das ist fluide. Also man switcht auch wieder zurück. Dann ist das eigentlich das Thema. Und das Erste, das
Ja, kann ich
genannt
schon
war,
mitgehen.
ne, das Erste, was genannt war, das war nur so ein Vorgeschoben. Man hat noch keine Worte dafür, was eigentlich ist oder so. Und dann taucht es dann im Verlauf auf. Aber es gibt so, ja, es sind ja Suchbewegungen.
Würde ich so mitgehen.
Nils guckt ganz skeptisch. Kann man nicht hören, aber ich sehe das.
Ich gucke eher fragend, skeptisch, ja. Also mein Erleben ist, oder was ich für notwendig halte, dass es erstmal nochmal darum geht, dieses Angstniveau zu senken. Weil die wissen ja, da kommt jemand, weil wir haben hier Stress miteinander. So. Und dann erlebe ich, dass die Menschen oft noch gar nicht bereit sind, direkt in Themen einzusteigen. Ich gehe mal in was rein, was ich letzte Woche hatte, wo ich jetzt auch weitermache. Ich halte es mittlerweile für sehr notwendig, denen viel Sicherheit zu geben. Also erstmal klar, erstmal zu fragen, wisst ihr überhaupt, was Supervision ist? Viele von den Leuten hatten noch nie Team-Supervision. Dann hatten die vielleicht mal Fall-Supervision, aber was ist Team-Supervision? Das erarbeite ich mit denen zusammen. Ich frage die explizit, was sind eure Wünsche, Ängste, Sorgen für die Team-Supervision und komme darüber zu einem Kontrakt mit der Gruppe, inwieweit die für sich neue Regeln formulieren. Jetzt sind sie Supervisandinnen in der Teamsupervision, haben diese neue Rolle, ne? Nicht mehr so auf Cornelia Rappe-Gieseke eingehe und sage, die haben diese neue Rolle und müssen sich da neu finden auch. Und dieser Findungsprozess ist ganz, ganz wichtig. Niedrigschwellige, vertrauensbildende Sachen zu machen, was ich viel auch mache, ist die also Authentizität, eine Kongruenz zu arbeiten, eigene Fehlbarkeit auch darstellen, um Vertrauen zu gewinnen und zu sagen, Leute, ich weiß auch nicht, was hier passiert, aber ich kann euch einen Rahmen geben. Also ganz viel, ne? Daher kommt ja Containment, Rahmen geben, Sicherheit geben. und Zeit nehmen für Sondierung. Und da erlebe ich oft eine Ungeduld bei den Leuten, weil die kommen ja oft mit der Haltung, mach mein Problem weg. Ne? Oder auch gerne, ja, die sollen sich ändern, ich bin okay. So. Aber auch wenn du Leute hast, die hohe Kooperationsbereitschaft haben, haben die eine Unsicherheit, wie soll das gehen? Weil du kommst ja, weil die Konfliktkultur oder die Kooperationskultur gehakt hat. Heißt, die haben wahrscheinlich verlernt oder gar nicht gelernt oder was weiß ich was ist, oder es nicht geschafft, zuletzt so zu kooperieren, wie es für ihn wichtig ist. So. Genau, aus X Gründen. Und das darf sich ja erstmal neu finden. Und da brauchst du viel Zeit für Sondierung. Und ich war überrascht oder vielleicht war ich skeptisch bei dem Blick, mag ich aber gerne nachfragen, wie ihr das meintet, mit dem wir gucken heute. Weil ich glaube, der große Unterschied ist ja zu Fallsupervision, es geht um was Grundsätzliches, explizit von Anfang an.
Ja, genau. Also wir gucken heute heißt, oder anders. Für mich ist klar, dass diesen Teil, den du jetzt beschrieben hast, das ist für mich die Kontraktphase. Also das sind die ersten 5 Sitzungen, wo man
Ach so, da bist
Vertrauen
du schon, du
aufbaut.
warst schneller
Da
als
bin
ich.
ich schon. Ja, genau. Also nach der Kontraktphase, dann guckst du ja, also was liegt heute an, worüber wollen wir heute sprechen, was sind die Themen? Ne, was habt ihr mitgebracht? Wo sind wir? Wie ist die Situation? Und dann, also den Teil habe ich vorausgesetzt, das ist natürlich vielleicht zu schnell gewesen. Es ist gut, dass du das an der Stelle verlangsamt hast und gesagt hast, im Moment davor muss was anderes passieren. Ja, genau, absolut.
Ja,
Ne, es
danke.
braucht erst diesen Teil des Vertrauensaufbaus, unbedingt, unbedingt, sonst geht es nicht. Und auch diese, also bis SupervisantInnen dir glauben, dass du ihnen nichts willst und dich nicht auf eine Seite schlägt, dafür brauchen die auch erstmal ein bisschen Zeit. Also, ne, die Annahme, es könnte sein, dass die Supervisorin Partei ergreift, die bleibt ja erstmal am Anfang noch, weil die vielleicht auch solche Erfahrungen gemacht haben, vielleicht es vielleicht ungerecht so gegangen ist, auch in diesem Team oder so. Also das ist klar. Und da, also das sind aus meiner Sicht mindestens die ersten 5 Sitzungen. Und dann hat man so eine Idee von, wie könnte das hier ablaufen, wie laufen Sitzungen ab? Und für Supervisanten ist aus meiner Sicht es schon wichtig zu wissen, was passiert da, was macht die. Also es ist sowas wie Routine gibt. Auch das gibt Sicherheit. Nämlich es gibt eine Eingangsrunde, es gibt eine Abschlussrunde und in der Zwischenphase, ne, was weiß ich, arbeitet XY eher so und Z macht es eher so. Es gibt sowas Berechenbares. Ich weiß, wenn ich was sagen möchte, das geht auch. Also die sieht mich und wenn ich nicht zu Wort komme, dann sorgt sie dafür, dass es aber doch irgendwie geht, dass ich sprechen kann oder so.
Ich würde gerne noch mal, ich würde gerne noch einen Schritt zurück. Also ich kann mit beiden mitgehen, was ihr gesagt habt. Wir müssen aber ja auch noch unterscheiden zwischen einer extra angefragten Teamsupervision aufgrund eines festgestellten Konfliktes und einer fortlaufenden Teamsupervision, wie es häufig in der sozialen Arbeit ist, wo sich dann erst ein Konflikt herauskristallisiert. Das sind ja auch zwei unterschiedliche Rahmenbedingungen, ja, an die ich gerade gedacht habe. Da ruft jetzt, also Nils in deinem Beispiel, Leitung XY an und sagt, da gibt es ein Problem, ne? Und dafür brauchen wir jetzt Supervision. Und ich denke, ich habe jetzt gerade so an meine Teams gedacht, die immer fortlaufende Supervision haben. Und da wird typisch im Kontrakt eigentlich nur Teamsupervision. Und wenn Schwierigkeiten ist, sprechen wir drüber. So, bla bla bla, ja. Und dann kristallisieren sich die eigentlichen Teamkonflikte aber an dieser fortlaufenden Supervision erst nach der Zeit für mich heraus. Auch in der Fallsupervision möglicherweise. So, das sind ja auch nochmal zwei unterschiedliche Dinge.
Ja, das stimmt.
Ja, genau.
Ja.
Deswegen war meine Frage, Tina, kriegst du so viel Zeit geschenkt? Also tatsächlich ist meine Erfahrung mit Teamsupervisionen, die Mehrheit ist, wir wollen das schnell weghaben und es gibt eine Skepsis darüber, dass es das fortlaufend ist, sondern eher so, wir kontaktieren mal 5 Sitzungen und dann kommt man auch in Bredouille, ja?
Ja, also das erlebe ich schon auch und das ist unterschiedlich. Also es gibt ja eher Teams, wo es so gemischt angefragt wird. Also wir machen Team- und Fallsupervision, je nachdem, was oben liegt. Und dann kriegst du halt deine 10 Sitzungen kontraktiert im Jahr und dann wird das bearbeitet, was gerade ansteht. Das ist eher so das, was du sagtest, Henning, ne? Eine explizite Teamsupervision, an die ich mich erinnere, da war das so, das war sehr angstbesetzt. Also die kannten mich schon von der Fallsupervision und haben dann gesagt, also wenn wir diesen Konflikt, der hier existiert und der immer mal aufgeploppt ist und der in dem Setting Fallsupervision nicht zu bearbeiten war, wenn der bearbeitet werden soll, dann geht das eben nur zu bestimmten Bedingungen. Also einmal habe ich in dem Fall darauf bestanden, dass Leitung mit dabei ist. Dann, dass das ganze Team dabei ist, weil es alle betroffen hat und eben nicht nur ein paar von dem Team und dass wir erstmal schauen. Dass wir erstmal gucken und dass wir erstmal 5 Sitzungen machen und dann schauen wir, wie es ist und ob es überhaupt geht, weil nicht alle Konflikte können oder müssen bearbeitet werden. Also die Frage ist ja, können die da arbeiten? Sind die arbeitsfähig oder ist das so eingreifend in den Arbeitsalltag, dass es nicht geht? Und dann muss man eben was tun, ne? Und dann gibt es Dinge, die Leitung tun kann. Es gibt ja strukturelle Dinge, die getan werden können, um Arbeitsfähigkeit herzustellen. Aber manchmal sind eben Konflikte auch, ist es auch notwendig, dass Konflikte geklärt werden, damit das wieder miteinander geht. Es kommt halt darauf an, wo sind die? Wo stehen die? Und das sondiere ich ja genauso wie die in den ersten 5 Sitzungen, die dann gucken, geht das mit der Heidmann? Ja, können wir uns das mit der vorstellen? Und das finde ich auch wichtig. Und ja, dann macht man weiter.
Tina, du hast eine Sache gesagt, die ich jetzt spannend fand. Vielleicht kannst du das nochmal näher erläutern. Du hast gesagt, es gibt auch Konflikte, die nicht besprochen werden müssen in der Supervision.
Also die Frage ist ja, ist die Arbeitsfähigkeit dadurch beeinträchtigt? Also was ist das für ein Konflikt? Wie massiv ist der? Weil ein Konflikt komplett freies Umfeld hast du doch nirgendwo. Das gibt es ja gar nicht. Das ist nicht existent. Aber wie massiv ist das? Ja, also führt es dazu, dass Menschen häufig krank sind, dass Menschen kündigen, wie du es eben genannt hast, ne, kann die Aufgabe noch bewältigt werden und kann das nur unter großer Anstrengung geschehen, also dass Menschen dadurch irgendwie krank werden oder sich entziehen müssen oder so, oder geht das auch noch anders? Also wie viel Hilfe brauchen die denn? Weil nicht alles ist immer schon eine massive Krise oder ein massiver Konflikt. Ja, manche Organisationen beauftragen ja auch Teamsupervision, weil sie wissen, das ist hier ein anstrengendes Arbeitsfeld und die brauchen mehr als nur Fallsupervision. Die brauchen sich, die sind aufeinander angewiesen. Diese Kooperation ist unbedingt notwendig, damit die hier gut arbeiten können. Und zur Vorbeugung machen wir jetzt diese Teamsupervision, damit das schon bei kleinen Dingen frühzeitig bearbeitet werden kann, damit das gar nicht erst groß wird. Und dann gibt es die anderen. Die rufen dich wie ein Feuerlöscher.
Nils. Ich mag da genau noch was zu sagen. Gehe ich völlig mit. Was ich spannend finde ist, und warum ich mir auch da die Ausbildung explizit ausgesucht habe bei STEP, dass ein Wert darauf gelegt wurde, was gibt es an Beratungsformaten und wie funktioniert auch so ein Formatwechsel? Und was ist ein Normalverlauf und was nicht? Und der Normalverlauf in der Teamsupervision, den gibt es vielleicht so nicht, aber dazu zählt eine Normalität von Konflikten, genau. Die sind ja eh immer da, zwischenmenschlich, ganz normal, für uns jedenfalls. Und das auch klar zu haben, dass Konflikte nicht das Problem sind, sondern die Austragungsform oft. Und ich finde es spannend, so was ich erlebt habe, ist zu merken, es lohnt sich an der Frage zu arbeiten, was muss wann, wie, mit wem geklärt werden. Und zum Beispiel hatte ich es erlebt, dass du in der Teamsupervision eine recht geringe Konfliktivität hattest, aber sobald ein Thema X aufkam, waren 2, 3 Personen sehr emotionalisiert. Oder auch möglich, es gab ein Kleinteam im Großteam, wo ein Konflikt war. Und dann habe ich mit denen besprochen, dann versuchen die dich ja auch, das finde ich bei Obermeier und Brühl so schön beschrieben, lassen wir uns ja auch verführen so und verwickeln und Allparteilichkeit wackelt. Und da richtig transparent zu arbeiten und da machen wir Formatwechsel, habe ich schon gemacht, auch mit 2, 3 Leuten gesagt, vielleicht sollten wir im Kleinteam eine Mediation zwischenschalten. Wenn wir das aber machen, brauchen wir eine Rückkopplungsschleife ins Großteam. Ihr dürft entscheiden, was wird gesagt. Und da ist es aber wichtig, wir lassen uns drauf ein und sagen auch wieder was zurück ins Team. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich bin ja auch Mediator, kann das dann machen. An einigen Stellen macht es dann Sinn, dass nicht ich das mache, sondern jemand anders das macht. Es kommt darauf an. Also aber es ist nicht unbedingt unmöglich und dann führst du diese Schleife wieder zurück ins Großteam. Und das kann gute Effekte haben, weil das Team dann auch lernt, okay, wir müssen hier nicht alles zusammen klären, ja? Sondern wir können was outsourcen und holen es dann wieder zurück. Das kann sehr lehrreich sein für Teams. Mhm. Ne? Ihr kennt aber auch Organisationen, die haben da schon eine gute Konfliktkultur, einen guten Konfliktstandard. Gibt es natürlich auch, klar.
Aber dieses Settingwechsel, den du vorgeschlagen hast, der geht natürlich nur dann, wenn diese Maßnahmen nicht vorher schon ausgeschöpft wurden oder wenn nicht andere aus dem Team auch irgendwie sich involviert haben in den Konflikt, wenn die eingestiegen sind.
Ja, ist richtig. Also es ist ja nicht nur ein Settingwechsel, sondern wirklich auch ein Formatwechsel. Ja? Also noch eine Nummer größer sozusagen. Und du hast recht, auch das kann ja in der Mini-Mediation herauskommen, dass nicht die Richtigen da sind, ne? Dass nicht alle Betroffenen zu Beteiligten gemacht wurden, klar. Und dann wird da wieder nachgesteuert. Aber auch das ist ja, wie Henning eben sagt, das findest du ja auch oft erst währenddessen heraus.
Ja, absolut.
Aber auch das kann ja dann eine Rückkopplung ins Team sein. Da waren die falschen Leute oder da hat jemand gefehlt. Anfänglich dachte ich manchmal, oder habe ich unsauber gearbeitet? Habe ich bestimmt auch, klar. Aber manchmal kommt das auch heraus und sich die Offenheit dann zu bewahren, ist auch wichtig. So. Und ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn man das transparent kommuniziert, können die Menschen da super gut mitgehen. So,
das
Transparenz ist ein ganz wichtiges Kriterium.
Absolut.
Ja. Auch vielleicht, also was Nils, was du vorhin gesagt hast, genau zu erläutern, was ich tue,
genau.
Weil ich das auch so
und
erlebe.
Warum und wann, genau.
Ja, genau, also weil ich ja selbst als, also nehmen wir mal das Arbeitsfeld soziale Arbeit an, das ist ja sozusagen, das ist ja mein eigentlich mein professioneller Habitus, dass ich mit Konflikten arbeite, inneren Konflikten von Klientinnen, Klienten, Konflikte in Familien und so weiter und so weiter. Und dann ist es natürlich, da bin ich beim Thema Scham, kann das für mich natürlich total beschämend sein, wenn ich auf einmal in einem Konflikt in meinem eigenen Kollegium bin und dort gerade nicht raus weiß. Ja, und genau die Dinge tue und mache, die ich sonst berate. Also ich erinnere mich an eine Teamsupervision in einem Team für Mediation. Ja, die aber an bestimmten Aspekten nicht mehr weiter wussten und so verstrickt und so verwickelt waren. Und manchmal habe ich den Eindruck gehabt, dass wenn man mit denen nochmal so Konfliktstufen macht und nach was vor ist, dass das nochmal was Entschämendes hat. Und auch die Aussage, dass wenn ich selbst im Konflikt bin, bin ich an bestimmten Stellen zwangsläufig blind.
Ja, voll.
Ja, und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke dann manchmal auch selbst so, muss ich denen das jetzt noch sagen? Die wissen das doch eigentlich viel besser. Die sind doch eigentlich, ne? Also muss ich Konfliktteams sagen, in welcher Konfliktphase sie, glaube ich, gerade stecken, worin der Konflikt liegt und was sie meinen. Und habe da selbst manchmal so eine innere Hemmung. Wisst ihr, wie ich das meine?
Ja, klar. Gleichzeitig finde ich das total wichtig, hinzugehen und zu sagen, das ist meine Definition, mit der ich arbeite. Und vorhin hast du das Wort Bewertung gedroppt, das ist ja ganz zentral. Und bewertet ihr das hier überhaupt als einen Konflikt oder sind wir gerade eher auf dem Niveau Problem oder ist das hier schon eine Krise? Und woran macht ihr das fest? Das gemeinsam mit dem Team zu explorieren ist super hilfreich, weil, genau, ich war jetzt ja ein bisschen fokussiert zuletzt auf Krisen. Ein Punkt von Krisen ist, dass die Realitätskonstruktion extrem auseinanderklaffen. Das ist ein Teil von Krise zum Beispiel.
Wie kannst du die drei
Was
Sachen
meinst du
nochmal
damit?
nacheinander erklären? Problem, Konflikt, Krise, wann wir von was sprechen würden?
Ja, können wir machen. Also die Abgrenzung zum Konflikt ist ja, beim Konflikt halten die Leute sich noch halbwegs an die Regeln. Ja, die wollen auch noch irgendwie in Kontakt miteinander bleiben. Und es gibt eine Verhältnismäßigkeit zwischen Aufwand und Nutzen und Schaden. Und in der Krise kippt das alles noch weiter. Und wenn du ein Niveau höher gehst von Konflikt, Stepp hat dieses schöne Modell der Niveaus der Handlungsfähigkeit da, dann kommt da drüber das Problem. Es ist ein Problem, aber es ist noch kein Konflikt. Da sind die Emotionen noch nicht so da. Ja, es ist ein Problem, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, und darüber kommt Aufgabe. Ist eine Aufgabe, die machen wir jetzt hier, müssen wir uns ein bisschen verständigen. Ne? Aber genau, Richtung Krise wird es dann immer intensiver. Können wir vielleicht ja noch gleich drüber sprechen. Aber ja.
Nee, können wir jetzt drüber sprechen? Sag mal. Sind wir
Da,
da jetzt? Du hast es
sind
ja
wir in
schon
der Krise?
aufgemacht. Du warst schon bei der
Ja,
Krise
gerne.
eben. Genau.
Ja, genau. Bei der Krise ist auch eine wichtige Frage, kann man überhaupt noch Supervision machen? Ne? Das auch genauso wie bei Konflikt, kann man noch Supervision machen oder braucht es eine Mediation? Ja? Weil wir sind ja in einem Beratungsformat, das viel Reflexion braucht. Und je höher wir emotional aktiviert sind, ja auch im Nervensystem, desto weniger ist der frontale Kortex am Start. Ne? Ich finde, dieses Zitat habe ich mal genommen irgendwann. The person you're calling is temporary not available. Please call later. Ja, also bist du ja wirklich in einem Modus, wo du nicht erreichbar bist und dann auch nicht mehr gut nachdenken kannst, was wir selber kennen. Ich hatte mir was überlegt. Wenn wir zur Krise kommen, wollte ich euch mal was fragen. Ich fand das ja so schön immer in eurem Podcast, dass ihr euch so Sachen fragt.
Okay.
Was macht denn, wir haben ja heute auch hier was Spezielles. Wir hatten hier wenig Vorbereitungszeit, es gab ein technisches Problem. Was macht eine gute Podcast-Folge aus? Oder ich könnte anders fragen, wann wird die krisenhaft für euch? Wann wird eine Podcast-Folge hier krisenhaft?
Also das erste
Könnte man
schon,
fragen.
wenn dann plötzlich die Technik streikt. Das ist für mich immer etwas, wo ich so eine kleine Krise kriege, weil ich da mich für verantwortlich fühle und das ja irgendwie lösen muss. Zum Beispiel, wenn der Ton nicht geht, wenn die Verbindung abbricht, wenn irgendwas Technisches passiert und dann die Aufnahme selbst in Gefahr ist. Das ist so eine kleine Krise. Wenn du jetzt nach Krise fragst, so die eher mit der Dynamik zu tun hat. Da habe ich noch keine Krise erlebt, würde ich sagen, aber schon etwas, also Dinge, die mich weiter beschäftigt haben oder nachdenklich gemacht haben, wenn es sehr kontrovers ist, weil uns ja ein Anliegen ist, also mir auf jeden Fall, dass die Gäste sich wohlfühlen und dass wir dann zu einem guten Ergebnis kommen, dass das, was die Menschen platzieren wollen, auch platziert werden kann, aber dass es auch nicht gegen meine oder unsere Werte verstößt so, also dass so die Integrität so gewahrt bleibt. Ich würde sagen, das hatten wir noch nicht oder wir haben dann widersprochen, wenn es in so eine Richtung ging. Das war eigentlich bisher immer gut zu lösen. Wer hätte jetzt nicht gesagt, dass es da eine Krise gegeben hätte? Ja, Henning.
Ja, ich überlege gerade. Also die Frage von Nils war ja, was würde eine Krise ausmachen im Podcast? Und ich war jetzt
Wüsste
auch
ich
bei
jetzt
innerer
nicht.
Dynamik. Für mich wäre eine Krise jetzt nicht eine ganz starke Kontroverse mit einem Gast, sondern mit dir, also
Ja, das
Tina.
stimmt. Das wäre eine
Also, und ich
Riesenkrise.
meine nicht, so wir reden jetzt über, das siehst du so, das du sehe ich, sondern wenn ich danach rausgehe und sagte, boah, das war mir gar nicht klar, dass Tina da so sieht, dass du siehst, da leben wir auf völlig unterschiedlichen Planeten.
Ja, das stimmt, Henning. Das habe ich gar nicht gedacht. Weißt du warum? Weil das für mich überhaupt nicht in Frage kommt. Also, dass zwischen dir und mir so etwas entstehen könnte, das konnte ich mir gar nicht vorstellen.
Genau, das wäre
Genau.
deswegen für mich krisenartig, weil das was Neues wäre. Und dann müsste ich sagen, da müsste ich erstmal einen innerlichen Umgang damit finden, dass ich denke, boah, so sieht die das? Was? So? Ich muss den Podcast beenden. Ich muss so, ne?
Ja.
Also wenn dann so Fluchtdynamiken kommen und so weiter. Und dann müsste ich erstmal gucken, also wenn bei Krise hat ja was, also der Wortstamm ist ja, glaube ich, Wendepunkt oder so, ne? Da ist irgendwas, jetzt wird was anders. Das müsste in der Beziehung zu mir und Tina mit mir was machen, wo ich sage, da könnte jetzt was ganz doll anders werden. Von dem, was ich gesagt habe, was sie gesagt hat, über ein
Spannend.
Thema. Das ist das Erste, was mir einfällt. Weil jetzt, wenn wir uns jetzt mit dir streiten würden, würde ich sagen, Nils, würde ich am Ende rausgehen, nee, das kann passieren. Den kenne ich noch nicht so besonders gut und der hat dann völlig andere Perspektive wie ich. Das ist so.
Ja,
Ja,
das,
Nils.
also wenn es eine andere Perspektive nur wäre, da würde ich gerne nochmal einhaken. Da könnte ich auch mit leben, aber wenn ich das Gefühl hätte, da ist irgendwie ein Schaden entstanden oder so.
Schön,
Aha,
Jonas.
okay, das könnte, ja, Ein Schaden ist eine gute, ja,
Ja, danke euch.
Jetzt wollen wir das
Soweit?
von dir aber auch wissen, ne?
Nee, ich mag das jetzt verbinden mit dem Krisenmodell, mit dem ich arbeite, weil das finde ich ja spannend. Also ich lege jetzt als Blaupause die Theorie unter die Praxis sozusagen. Fußnote aber noch, Henning, was du gerade beschrieben hast, ist ja wieder eine schöne Rückkopplung zu Team, ne? Also mit mir, ich lege dann auf und mich kannst du sagen, boah, der Nils, mein Gott, hat mir da, okay, egal, tschüss, so, ja. Aber mit Tina musst du ja viel mehr kooperieren. Ihr seid ja ein Team, ihr seid ja ein Podcast-Team. So. Oder manche sagen, ab zwei seid ihr ein Duo, wie auch immer jetzt. Wollen wir nicht so kleinlich sein. Aber mich könntet ihr ja schneller loswerden. Und mir ist es für euch nur wichtig, hier ein paar Minuten zu kooperieren. Ne? Genau, deswegen ist es, genau, diese Beziehung dann eine andere. Das kommt jetzt auch gleich. Genau, spannend, danke. Und eine Frage habe ich noch. Habt ihr körperlich was gespürt heute, als gerade du, Tina, als die Technik am Ende hakte? Ich nämlich schon. Ich wurde rot, mir wurde heiß, dass mir. Es war ein bisschen Scham drin. Oh, Nils, du kriegst hier deine Technik gerade nicht hin. Und es war auch so, oh nein, ich hatte so eine körperliche Reaktion. Hast du da was gespürt?
Ich habe eine körperliche Reaktion gehabt, aber eher ein was Mütterliches, was ich meinem Sohn gegenüber in solchen Situationen, so Missgeschickssituationen, immer empfinde. Sowas wie, ist doch nicht schlimm, ja, jetzt hast du es umgeschmissen, ist kaputt gegangen, mach doch nichts. Sowas hatte ich.
Ja, und das ist interessant. Also fachlich würde ich sagen, dann hast du mich koreguliert und hast mich in der Rolle der Regulatorin gesehen. Und das
Ja.
hat auch funktioniert, kann ich sagen. Also auch auf
Okay.
körperlicher Ebene. Als du dann zu mir sagst, ach Nils, was glaubst du, was wir alle schon erlebt haben und so, da weißt du, ja, cool, okay, ist nicht nur Nils Problem, ist ein allgemeines Problem. So, ja. Das war hilfreich, ja, also interessant. Du
Okay.
bist dann in Koregulation gekommen. Ja, ich mag erhellen. Und zwar vielleicht einmal zu dem, was du gerade noch gesagt hast, Henning, passt eine Definition von Handke und Görges, die finde ich interessant. Die haben auch zu traumasensibler Supervision geschrieben. Ein großartiges Buch. 2021 und die beschreiben Krise als die Zeit, die vergeht zwischen einem heftigen Ereignis, das destabilisiert, bis hin zu einer neuen Normalität. Und diese Zeit zwischen Impact und wieder neuer Normalität, wo diese Instabilität verarbeitet werden muss, diese Verarbeitungsphase, diese Zeitspanne nennen die zum Beispiel als Krise. Ja? So, das ist ein Ansatz. Und es gibt entsprechend unterschiedliche Ausmaße, Umfang und zeitliche Intensität. Ja? Also zum Beispiel können wir von der gesellschaftlichen Krise oder nehmen wir die globale Klimakrise, ja? Hat ein extrem hohes Ausmaß, dauert lange und hat noch keine allzu hohe Intensität global, wird aber krasser werden wegen der Klimakipppunkte. Das wird noch wirksamer werden, diese Krise. Und jetzt wieder ins Kleinere gegangen, also kannst du ja innere Krisen oder zwischenmenschliche Krisen haben. Und ich habe mich viel damit beschäftigt, weil ich selber auch viel Krisenerfahrung habe. Und was sie gerade beschrieben hat, passt auch gut auf das Modell nach dem Eichenberg-Institut, mit dem ich arbeite. Die haben nämlich danach gefragt, wie konnten Menschen in Kriegen oder auch in KZs da rausgehen ohne Trauma? So, Trauma als extremste Form von Krise. Und was war da an Resilienz? Es ging viel um Salutogenese und Resilienzforschung. Und es führt uns eigentlich zurück auf diese fünf psychologischen Grundbedürfnisse. Und das ist spannend. Das eine ist nämlich, wir brauchen Orientierung und Kontrolle. Wenn die Technik streikt, haben wir keine Orientierung und Kontrolle. Wir sind abhängig von der Internetverbindung, wir haben keine Orientierung, oh, kommt jetzt gleich zurück oder nicht, wird das besser? Wir sind dem sozusagen im schlimmsten Fall ausgeliefert. Das Gefühl, das dann aufkommt, ist Ohnmacht, Hilflosigkeit. Das Zweite, was wir brauchen, an Grundbedürfnissen, und wenn die gedeckt sind, haben wir keine Krise. Wenn die wegfallen, kriegen wir Krise. Das Zweite ist, wir brauchen persönliche Erfolge und Selbstwirksamkeit. Ja, gerade auch in Teams. Also wir brauchen was, wo wir was schaffen, wo wir sagen, ich krieg was hin, ich krieg was auf die Kette, statt immer nur wieder zu scheitern. Und dann brauchen wir Belastung, an der wir wachsen können. Es braucht so eine Balance zwischen Unterforderung, Überforderung, Erholung, aber auch Belastung. Wir sind nicht dafür gemacht, den ganzen Tag am Strand zu liegen, was viele glauben, das würde helfen. Das ist nicht so. Und dann, das war auch in der Teamtriade schon drin, wir brauchen Sinnhaftigkeit. Wenn wir etwas dauerhaft machen, was wir überhaupt keinen Sinn sehen, dann kommen wir auch in Identitätskrisen. Bis hin zur Depression, macht hier alles keinen Sinn mehr. Ich habe ja auch Depressionserfahrung. Und wir brauchen Beziehung. Da wart ihr beide ja gerade so aktiviert, ne? Und wenn die Beziehung brechen, dann kann mich das auch in Krisen führen, wenn ich nicht mehr darauf bauen kann, dass diese Beziehung funktionell ist, was ich eigentlich gewohnt bin. Und diese fünf psychologischen Grundbedürfnisse lassen sich gut anwenden zur Diagnostik von Krise und gleichzeitig, und das ist das Schöne daran, auch, wie kommen wir da wieder raus? Und da war ich bei dir von Henning, das zeige ich tatsächlich Menschen auch. Und da hat uns damals der Psychologe, der Herr Schmidt, der uns darin gecoacht hat damals, auch ermutigt, zeigt das den Leuten. Das ist zwar was Psychologisches, aber da kann sich hier damit verbinden und da kann man wirklich sehr, sehr gut mit arbeiten, ist meine Erfahrung tatsächlich. Und vor allem dieses Orientierungs- und Kontrolle-Ding, das ist, was Leuten viel abhanden kommt in der Krise. Ja, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, so ein Sprichwort. Wir haben auch schon eine Wörter, so der, mir wird der Boden an den Füßen weggezogen. Also ich weiß nicht, noch ein, noch aus. Wir kriegen die Dinge nicht mehr integriert, nicht mehr verarbeitet, und im Supervisionssprech vielleicht die normalen Steuerungsprogramme, die wir hatten, die greifen nicht mehr. Also das, was wir gemacht haben, funktioniert nicht mehr. Und du siehst es dann oft, man kennt ja auch den Spruch, sagen wir, sind wir hier im Kindergarten? Unsere Lehrsupervisorin in der Gruppe hat, wenn die Leute sich so verhalten haben, wenn sie den Eindruck, wir sind hier im Kindergarten, dann hat sie die Leute gefragt, ich möchte Sie mal was fragen, wie alt fühlen Sie sich gerade? Durch maximale Irritation. Und vielfach, wenn sie sich darauf eingelassen haben, war die Antwort 5 bis 8. Und in der Traumaforschung wird das also auch begründet, wenn je extremer die Situation, desto größer die Hilflosigkeit an der Stelle und wir greifen dann automatisch auf alte Programme zurück, die wir schon als Kinder hatten, die an der Stelle dysfunktional sind, nicht mehr greifen, aber das ruft unser autonomes Nervensystem ab. Ganz interessant. Wo du das Gefühl hast eben, und da sind wir ja auch bei Spiegelphänomenen, was zeigt sich hier? Das passt nicht zu dem, was hier eigentlich gerade passiert. Es kommt irgendwo her. Also hier zeigt sich irgendwas und ich habe die Erfahrung gemacht, oft siehst du erstmal gar nicht, dass die Leute in der Krise sind, das kristallisiert sich heraus. Das muss nicht immer von vornherein völlig klar sein. Das wäre jetzt in Kürze, jetzt habe ich ja schon viel geredet, was zu Krise.
Ja, danke, Nils. Ich habe gerade gedacht, also erstmal, man sieht den Leuten das nicht an, dass sie in der Krise sind. Da muss ich sofort dran denken, wir haben ja alle auch
Nicht
Muster
zwangsläufig,
gelernt,
ja.
um mit Krisen umzugehen und sie möglicherweise auch zu verstecken.
Absolut.
So. Und ich musste gerade, du hast bei der ersten Definition gesagt, krisenhaft, es kommt so auch auf den Auslöser an und dann die Zeit danach. Also wie es mir danach geht, war eine Definition. Ne? Und ich weiß gar nicht, warum ich, und dann an Kontrolle. Ich muss jetzt an das letzte Wochenende denken. Ich habe mich mit Freunden getroffen in der Kneipe und dann ist eine Diskussion über Erbschaftssteuer losgegangen. Und ich habe mich fürchterlich gestritten mit einem Freund. Wir hatten total gegensätzliche Positionen. Und das lässt mich seither nicht los. Und und ich frage mich die ganze Zeit, ob ich auf einem anderen Planeten lebe tatsächlich, weil wir so nicht zueinander gekommen sind, ja. Und um Kontrolle wieder zu gewinnen, habe ich mir sofort ein Buch zum Thema Erbschaftssteuer gekauft von einer bekannten Ungleichheitsforscherin und dazu Podcasts gehört, um mich erstmal in meiner eigenen Position wieder zu festigen für meine Argumente. Aber nach wie vor lässt mich dieser Konflikt nicht los. So, ja? So,
Ja, und
das
jetzt
fand ich jetzt
könnte man,
interessant. Ja.
entschuldige, jetzt könnte man fragen, hat diese Krise eher, wenn wir es jetzt als Krise nehmen wollen, ne, war die wirklich, also du hast Orientierung und Kontrolle wiedergeholt für dich, aber die Beziehung, die scheint ja noch im Argen zu liegen. Ihr seid noch nicht wieder in Verbundenheit gekommen, vermute ich mal, ihr beiden.
Ja, wir sind gar nicht so eng befreundet, wir sind eher Bekannte. Das ist auch eine gute Frage, dass die ich mir stelle, warum mich das so irritiert hat. Also das ist jetzt
Oder reinszeniert sich etwas, überträgt sich etwas, spiegelt sich etwas aus älteren
kann auch sein, kann
Beziehungsmustern?
auch sein, kann auch sein, natürlich. Aber also worauf ich hinaus will, das ist ja, könnte ich durchaus, jetzt muss ich dran denken, ist schon was Besonderes, dass mich sowas so lange beschäftigt innerlich, ja? Also das kann auch an dem Thema liegen, dass es mir wichtig ist und so weiter, aber die Intensität, und musste jetzt an Teams denken, also wenn ich einen Konflikt im Team habe, zum Beispiel mit unterschiedlichen Haltungen in Bezug auf Pädagogik, ja,
Ja.
die völlig konträr sind, ja? Der eine Person sagt, wir müssen hier mit Belohnung und Bestrafung, sonst lernt das Kind nicht, und das andere Kind sagt, das Kind braucht Beziehung und braucht Geduld. Ne, so. Und wenn diese beiden Personen aufeinander knallen mit ihren unterschiedlichen Sichtweisen, das ist, kann ja total auch, also innerlich auch verstörend sein. Dass beide
Total.
denken, hä? Ich bin so überzeugt von meiner Sichtweise und die andere Person sagt das ganz anders, dass es innerlich auch erstmal zu einer Krise werden kann. Tina, woran denkst du gerade?
Also ich bin so ein bisschen an der Stelle noch, was du eben vorgestellt hast, Nils, die fünf Grundbedürfnisse. Grundsätzlich kann ich da ja mitgehen, dass Menschen Grundbedürfnisse haben. Und ich habe gedacht, naja, und was passiert denn nach dieser Psychoedukation? Also du stellst es dann vor und dann. Ne? Also das, manchmal ist es ja so, dass Menschen sich ohnmächtig fühlen und hilflos fühlen, weil sie in einer Situation sind, wo das auch angemessen ist, also wo zum Beispiel die Leitung oder die Organisation oder wenn es irgendwelche Strukturen gibt, die dafür sorgen, dass dieses Gefühl entsteht und das absolut angemessen ist, dann kann ich das besprechen und sagen, ihr fühlt euch so, weil, ändert aber erstmal in der Situation nichts.
Ja, also Fußnote, ich zeige den Leuten das erstmal gar nicht unbedingt immer, sondern es läuft halt irgendwie so mit. Du hast mich jetzt an mehreren Punkten aktiviert. Das eine ist ein Krisendilemma, würde ich es nennen. Es kann nämlich sein, dass wenn das Team sich weiterhin in der Krise befindet, dass die Organisation deswegen gut funktioniert. So. Und ich glaube, das können wir auf den Kapitalismus erweitern, ne? Also dadurch, dass Menschen irgendwo ausgebeutet werden, funktioniert dieses System noch. Ich weiß nicht, wie gut es noch funktioniert und so weiter. Aber also es gibt extrem hohe Kosten. Und da war ich vorhin bei Kosten passen nicht mehr zu Aufwand. Ne? Also es sterben Menschen, damit ein System erhalten wird, kann man jetzt ja sagen, auf höchster Krisenebene. Und in Teams halt, ja, Menschen werden halt krank und so weiter, machen Überstunden ohne Ende, aber es funktioniert halt irgendwie noch. Stichwort Jugendhilfesektor, ne? Riesenthema. So. Und dann kommst du ins Dilemma, und dann kommt ja die Triangulierung ins Spiel des triadischen Raums. Willst du jetzt mehr in Richtung Organisation arbeiten oder willst du systemerhaltend arbeiten und das Team ist in der Krise? Ja? Andersrum hatte ich ganz interessant ein NGO-Team. Das sind ja auch oft Menschen, die sich total aufreiben aus Idealismus und so. Und der eine kam am Ende in die Supervision und meinte: Nö, das ist mir zu anstrengend, ich gehe jetzt. Und dann könnte man jetzt sagen: Was ist das denn? Das war aber mega geil, weil der hat Selfcare gemacht. Und er hat gesagt, ich mache das jetzt nicht mehr, ich sorge jetzt für mich. Und der ist dann auch aus der Organisation rausgegangen, hat für sich erkannt, ne, wir sind hier in einer Organisation, die gegen Verhältnisse ist, die wir eigentlich reproduzieren. Und da gehe ich raus. Und der war im Vorstand. Und das hat die Organisation wiederum in eine Krise geschlittert. Aber er für sich hat auf seiner individuellen Ebene seine Krise behoben. So, und da sind diese Dilemmata. Ne? Also löst du irgendwo eine Krise aus, kannst du sie woanders beheben? Wie wirken die sich aufeinander aus? Ist systemisch total interessant. Und der große Wille ist natürlich auf allen Ebenen das Bestmögliche und keine Lösung auf Kosten Dritter und so weiter zu haben, ist natürlich in der Realität gar nicht so einfach. Und das ist natürlich total interessant. Und auf der anderen Seite zu dem, was du eben hattest, erstmal geht es ja ganz viel darum, wo Henning eben auch war. Also, ich bin vom anderen Planeten, ist auch so ein typischer Krisensatz. Der versteht meine Sprache nicht mehr. Dass die Menschen überhaupt erstmal wieder sprechfähig werden und identifizieren, wo stehen sie überhaupt. Und dann ist es ganz wichtig, was du sagst, das möchte ich verstärken, Henning. Leugnung und Abwehr sind inhärente Krisensymptome. Also es zählt ganz oft zur Krise, dass die Leute sagen, sie sind nicht in der Krise. Und das ist super schwierig daran zu arbeiten, weil du kannst ja nicht hingehen als Supervisor und sagen, doch, so ist ja Quatsch. Sondern das meine ich ja gemeinsam mit den Leuten explorieren, seid ihr wirklich in der Krise oder nicht? Oder manche eben ja und andere nicht. Das ist nicht so einfach, aber sehr, sehr wichtig. Und dann auch so eine Ambiguitätstoleranz zu haben, okay, für dich ist das schlimm, für mich ist das nicht schlimm. Und es darf nebeneinander so sein. Und was machen wir jetzt damit?
Also, da muss ich einmal nachfragen. Also, hilft es wirklich den Supervisanten, da das richtige Wort zu benutzen und dann da sozusagen so dran zu bleiben? Weil ich gerade gedacht habe, boah, das hört sich alles so technisch an. Und wenn ich jetzt die Supervisantin wäre in der Krise, würde ich denken, ja, jetzt habe ich verstanden, okay, der richtige Begriff dafür, was ich habe, ist Krise. Aber ich habe ja vielleicht mein Problem immer noch nicht besser verstanden. Also,
Ich möchte zwei Sachen getrennt wissen. Also hier rede ich technischer, als ich es vielleicht in der Supervision tue. So, ich bin jemand, der sich gerne in theoretischen Diskursen bewegt, aber das nicht unbedingt so mache, wenn ich mit Menschen in Kontakt bin. Tatsächlich, was ich ganz viel nutze, was auch ganz großer Teil meiner Haltung ist, gewaltfreie Kommunikation. Also ich gehe ganz viel auf Gefühle ein und was wir noch gar nicht besprochen haben, ist ganz viel Körperarbeit unter Umständen auch dabei.
Was meinst du damit, Körperarbeit?
Und gucken auf Bedürfnisse. Naja, alles, was auflockert, ne? Je nachdem, wie wir die Menschen erleben, also von beruhigenden Übungen bis Sachen in Bewegung zu machen, ja, und sowas Simples wie manchmal, wie schütteln, mal rausschütteln den ganzen Kram, den ich mir drin habe, also Embodiment zu nutzen, sehr viel, das ist extrem wichtig. Da können wir viel aus der Traumaarbeit nutzen, ne? Was da ist, wenn es angebracht und notwendig ist. Im Endeffekt geht es ja darum zu gucken, in welchem Zustand sind die Menschen, was brauchen die gerade. Und das wissen die meisten Menschen ja sehr gut für sich selbst, so. Und da Raum für zu geben. Das halte ich für sehr wichtig. Und immer einen Blick zu haben, also Gefühle und Bedürfnisse zu fokussieren. Das finde ich sehr, sehr wichtig.
Aber das finde ich finde das so schwierig. Ich würde dir so gerne zustimmen, aber ich habe irgendwie totale Widerstände an zwei, drei Stellen. Und ich weiß gar
Danke.
nicht, nee, lass mal anders dran gehen. Mich interessiert, glaube ich, warum dir das Thema so wichtig ist. Also das Thema der Krise. Also gab es einen Moment in der Praxis, der dich besonders geprägt hat und der gezeigt hat, also Teamsupervision, ne, und Krise, also da gibt es irgendwie einen Zusammenhang und das ist irgendwie besonders bedeutsam für mich. Ich möchte das weiter explorieren. Ich möchte mich damit mehr beschäftigen und will wissen, wie das funktioniert oder so. Also gab es für dich so einen Auslösermoment? Und welcher war das?
Also einmal gab es in meiner eigenen Biografie natürlich Punkte, die mich wieder mit mich haben beschäftigen lassen. Und was mich daran interessiert hat, war diese Grundannahme oft, Teamsupervision, gibt es das überhaupt? Ja, dass das ja viel diskutiert worden ist und diskutiert wird. Und funktioniert Supervision überhaupt in der Krise? Weil ich habe halt Teams in der Krise erlebt und ich habe Menschen lange in Krisen auch in Einzelcoachings begleitet vor allem. Und wie gut funktioniert da Coaching, wo brauchst du dann Therapie, ne, da die Abgrenzung zu finden. Und was ich so spannend fand als Leitfrage war eigentlich, was ist möglich und wo sind die Grenzen? Das fand ich interessant. Und eine konkrete Situation, die mir aufploppt, ist tatsächlich mit einem Team, das mich angefragt hat, wo die erste Situation war, die hatten eine Baustelle und deswegen war das Kennenlerngespräch auf dem Parkplatz. Und das andere Kennenlerngespräch mit dem Vorstand war beim Bäcker. Und wofür steht das und was sagt das aus? Und die selber mit Menschen gearbeitet haben, die sehr stark in Krisen stecken, also das Klientel. Ich versuche das jetzt möglichst anonymisiert darzustellen. Und sich schon in diesem Setting des Treffens sich zeigte, was ist denn da eigentlich los? Und ich gemerkt habe, dass man mit gewissen Dingen, die ich gelernt habe, nicht weiterkommt und mich gefragt habe, wo stuckt es hier, was ist hier? Weil dann, das ist vielleicht der entscheidende Punkt, die Teamsupervision in die Krise geraten ist. Und ich als Supervisor auch in die Krise geraten bin. Und darüber habe ich auch und das finde ich so interessant, fand ich so interessant. Warum komme ich denn hier gerade so in eine Krise? Und die stecken mich an mit ihrer Krise. Und ich stecke aber auch die an mit meiner Krise. Ich habe mich hier übernommen. Ich kann das hier gerade noch gar nicht. Oder es ist vielleicht auch wegen des Settings gar nicht möglich. Was hat uns hier alles in die Krise gebracht? Ja, was hat das mit der Organisation zu tun? Was überträgt sich von dem Klientel? Welche Bedürfnisse sind nicht versorgt individuell? Wo hakt es in der Kooperation? Ja, und dann, wie gesagt, habe ich viel auf dieses Modell zurückgegriffen, was du zwar gerade sagst, was möglicherweise theoretisch ist, aber was sehr, sehr nah an menschlichen Bedürfnissen ist. Und ich glaube, dass sich auch übertragen lässt auf Teams. Also, dass ein Team Orientierung und Kontrolle braucht, dass ein Team, ne, Selbstwirksamkeit erleben muss, Sinnhaftigkeit und all diese Dinge.
Ich habe es, also die Frage, die du vorhin gestellt hast, also die geht Supervision überhaupt, wenn ein Team in einer Krise ist? Bei dem, was ich bisher verstanden habe, dass Krise weit über, in Anführungszeichen, einfache Konflikte hinausgeht, bedeutet das ja für mich auch dann in dem Team, dass dort grundsätzlich Vertrauen erschüttert ist. So, und dann wäre ja für mich die Frage, und das Vertrauen ist so doll erschüttert, dass das Team seine Arbeitsaufgabe nicht mehr angemessen nachgehen kann. Und
Was
das sind
könnte
ja.
das denn sein? Also wir reden die ganze Zeit über Krise und ich frage mich, was ist es denn? Also was führt denn wirklich zu einer Krise in einer Organisation? Was ist denn das, Henning, was du jetzt meinst?
Also ich musste an ein Team denken, wo ich in dem Team die Mitarbeitenden sich so wenig vertraut haben, und so ist ein Team der stationären Jugendhilfe gewesen, und scheinbar so wenig kooperiert noch haben, dass ständig Jugendliche die Einrichtung verlassen haben. Und es war ein Team von eine Gruppe, weiß ich nicht mehr genau, 8 bis 10 Jugendliche haben die aufgenommen und plötzlich waren nur noch 2 da und über einen ganzen Zeitraum. Ja, und in der Supervision konnte festgestellt werden, und die haben auch immer wieder Jugendliche entlassen. Ja, die waren aber in der Supervision, waren die wehrfähig, noch direkt am Fall zu arbeiten, noch an ihren Teamsachen zu arbeiten. Und es war augenscheinlich, dass dort null Vertrauen herrschte. Die Leitung hat autoritär reinregiert, und es war aber keinerlei Interaktion, vertrauensvolle Interaktion möglich.
Okay, an der Stelle würde ich da, das kann ich jetzt besser nachvollziehen, jetzt kriege ich Bilder eher dazu. Jetzt kann ich
Ja.
es anbinden, weil dann ist der die Zweckerfüllung, also die Organisation selbst hat ja ist ja zweckgebunden und
Genau.
jetzt ist die Zweckerfüllung nicht mehr möglich. So, dann, das verstehe ich, das ist krisenauslösend. Und bei dir eben, Nils, war ich mir nicht sicher. Also hast du Beispiele, hast du Fälle? Du hattest, glaube ich, in deiner Abschlussarbeit das ja auch an Fällen deutlich gemacht, weil ich kriege. Also, weil das wirkt so, wenn wir so reden auf diesem Theorieniveau, es geht ja nicht immer nur um die Grundbedürfnisse von Individuen, sondern es gibt hier eine Aufgabenerfüllung, die vereinbart ist vertraglich. Also es gibt einen Arbeitsvertrag, der bestimmte Rahmenbedingungen ja setzt und innerhalb dieses Rahmens muss eben die arbeitnehmende Person tätig sein. Und das kann dann sein, dass ich als Individuum das Gefühl habe, ich habe hier nicht genug Kontrolle, aber vielleicht stehe ich auch in Konkurrenz zur Leitung, die aber diese Entscheidungen treffen soll, die mir ein Gefühl von Kontrolle geben würden. Dann habe ich vielleicht eine Krise. Ich bin aber an den Arbeitsvertrag gebunden, denn ich bin in dem Moment nicht die Leitung und kann diese Form von Kontrolle, die ich gerne hätte, nicht ausüben, wäre ein Szenario, was mir einfällt. Oder was, also die Definition von persönlichen Erfolgen und Selbstwirksamkeit oder ne, Belastungen, an denen wir wachsen, das ist ja so individuell. Es ist so individuell. Und wie viel von dem Individuellen kann denn Raum haben, von dem Persönlichen und Individuellen kann denn Raum haben, in diesem Kontext? Also am Ende geht es doch um die Aufgabenerfüllung.
Ja, und ich habe es möglicherweise mich nicht ausreichend verständlich gemacht. Es geht nicht nur um die individuelle Ebene, ne? Also die Organisation kann ja auch in die Krise kommen und das Team. So, das ist wichtig, dass es nicht nur auf der individuellen Ebene bleibt, so, ne? Die Frage ist ja, kann das Team erkennen für sich, ob es in der Krise steckt oder nicht? So. Weil, wenn das Team das für sich erkennt, dann braucht es andere Maßnahmen. Das ist zum Beispiel ein zentraler Punkt. Dann wird Supervision direktiver tatsächlich. Also je höher das Ausmaß dieser Krise, desto mehr brauchen wir direktive Intervention. Bis hin zu, wir können keine Supervision mehr machen, es braucht was ganz anderes, wir müssen abbrechen. So. Oder wir lehnen Auftrag von vornherein ab, weil es zu krisenhaft ist. Aber beispielhaft ist zum Beispiel an dieser NGO, von der ich dir erzählt habe vorhin, dass durch so Doppelrollen, Rollenunklarheit, die Leute einerseits Vorstand sind, aber andererseits auch Tagesgeschäft machen und dadurch zig Anfragen von Leuten kriegen und nicht mehr wissen, in welcher Rolle sie antworten. Also völlig Orientierung und Kontrolle verlieren, Sinnhaftigkeit zwar irgendwo noch sehen, aber die Beziehungen dadurch auch so schwierig werden. Ich weiß nicht mehr, welches Telefon rangehe. Sage ich ja, sage ich nein, antworte ich auf die Nachrichten. Wie machst du das im Team? Wie machen wir das? Und das ganze Team kommt in eine Krise. Sind wir noch Vorstand? Eigentlich sind wir ehrenamtlich, aber eigentlich sind wir hier, arbeiten mehr als die anderen. Sowas zum Beispiel, ja. Oder auch Rollenprofile von ArbeitgeberInnen, wo die Menschen sagen, ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich genau machen soll. Ja? Oder wir wissen als Team nicht genau, was unsere Aufgaben sind, was unsere Rollen sind. Wir kriegen zwar Vorgaben, die sind aber derartig abstrakt und es gibt keine konkreteren Ziele, dass wir hier anfangen zu schwimmen und gar nicht mehr wissen, was wir machen sollen. Und fangen an, von der Arbeit zu träumen und merken so, und das wäre auch ein entscheidender Punkt, dass diese systemische Krise sich auf die Beziehung auswirkt. Ja? Wir fangen uns an hier, eigentlich mochten wir uns immer, aber wir merken schon, wir reden gar nicht mehr miteinander und können es nicht mehr ausstehen, weil wir hier so durchgeschüttelt werden, unsere Arbeit nicht mehr gut machen können.
Und dann, wenn ich hier nicht verstehe, wird aber ja ist die Krise ja dann dadurch ausgelöst worden, dass es eine Rollenunklarheit gibt.
Zum Beispiel.
Rollenunklarheit gibt. Und dann bin ich aber jetzt, also habe ich so eine Schere im Kopf, ne? Also dann habe ich jetzt gleich gedacht, okay, dann mache ich mit denen Rollenset. Aber dann ist das für mich nicht, klingt das für mich nicht doll genug. Also, wo ist sozusagen der Unterschied zwischen, da ist eine Rolle nicht klar und ich mache mit denen, muss mal über Rollenerwartungen und Rollen und Aufgaben und so weiter sprechen. Und wann ist das so krass, dass ich von Krise spreche? Das ist ein
Ja,
Unterschied.
ja.
Wisst ihr, wie ich meine? Es ist ja nicht nur, oh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich in Elterngesprächen vorzugehen habe.
Naja, ich kann dir ein Beispiel geben. Also ich war jetzt viel in Kitas unterwegs im letzten Jahr zum Beispiel und du hast halt Menschen, die fangen dann an, darüber zu sprechen mit Rollenklarheit und das, genau, dann fängst du an, mit denen zu arbeiten in Themen und dann fangen die immer wieder an zu heulen. Viele Menschen und fangen immer wieder an zu heulen. Und dann, ne, brauchst du halt eine Körperübung, eine Intervention, Atemübung, Pause. Und dann gibt es dann auch Momente, dann gehst du an das Thema ran und wieder fangen die an zu heulen. Und ein interessanter Move war dann zum Beispiel, dass sie gesagt haben, sie stellen eine Überlastungsanzeige, weil sie nicht mehr können, weil sie keinen anderen Weg mehr sehen. Und haben es dann aber durch die Supervision geschafft, am Ende mit der Leitung darüber zu sprechen. Also mit der Verbundleitung. Und das heißt, tut uns leid, aber wir müssen diese Belastungsanzeige stellen, weil der Träger von ganz oben uns keine Unterstützung gibt. Und wenn, dann war natürlich auch klar, wir sind hier Teil einer systemischen Krise im Jugendhilfesektor auch, die sich auf uns auswirkt. Ja. Und da war klar, also da können wir Supervision machen, 3 Jahre, wie wir wollen, ja. Aber da geht es um Veränderungen im System auch ganz klar so. Und da sind dann Grenzen der Teamsupervision auch, wie gesagt, das
Ja,
ist
ja,
richtig.
absolut kommen wir an Grenzen in Teamsupervision. Das würde ich schon auch sagen. Also wir haben ja auch Machtverhältnisse, in denen die sich bewegen. Also bestimmte Dinge sind in Teamsupervision überhaupt nicht bearbeitbar. Und du hattest ganz am
Genau.
Anfang auch mal gesagt, ne, Leitung dabei oder nicht. Ich würde das auch nicht so, ich würde das nicht so definitiv sagen. Leitung muss immer dabei sein. Aber wenn es um,
Tue ich auch
ne,
nicht, ja.
um, nee, ich auch nicht. Wollte ich damit nur sagen. Also
Ja.
weder du noch ich sagen das.
Ich sag das auch so.
Ja. Aber es manche Konflikte, und ich bin nicht immer nur in Krisen unterwegs, sondern manchmal sind es ja einfach nur Konflikte, sind nicht lösbar, wenn die Person, die in dem Konflikt beteiligt ist, nicht dabei ist. Also dann gehört Leitung halt mit dazu. Und dann sind andere Dinge vielleicht nicht mehr möglich, aber dann kann man an dieser Sache arbeiten. Dann kann man an diesem Konflikt arbeiten, wenn der einschränkend ist. Also wenn das immer wieder auftaucht in weiß ich nicht, Fallbesprechungen oder in auch Teamthemen, ach, ne, was weiß ich, das und das geht nicht, weil Leitung dies und das. Ja, dann geht das nur zu klären, wenn Leitung dabei ist. Das würde ich schon sagen. Das kann man nicht ohne machen.
Was mir nochmal wichtig ist, ich merke, dass wir oft über Konflikt sprechen und das ist immer auch ein Unterschied zu Krisen. Also
Ja.
bei Krisen bist du nicht mehr bei Konflikt. Ich gebe nochmal ein Beispiel rein, wo Leute gemerkt haben, in der Supervision ist ihnen erst bewusst geworden, boah, wir stecken hier echt in der Krise. Es geht so weit, ich spüre gerade einen starken Impuls, mir hat einer gesagt, ich komme nicht mehr zur Arbeit. Ich komme morgen nicht mehr. Ich komme einfach nicht mehr. Und dann komme ich die nächsten Tage auch nicht mehr. Und dann kam so eine Dynamik auf und dann fing die Leitung an zu weinen, die sonst extrem resilient war und sagt, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Es wird mir das erst bewusst. Das meine ich, dieses Diskrepanz, oh, jetzt sehe ich, oh ja, das ist echt ein Problem. Und dann war wirklich in der Supervision eine Situation, wo ich mich gesehen habe, wo ich mache jetzt was, wo ich auch gesagt habe, wir machen jetzt keine Supervision, wir machen jetzt eine Notfallversorgung. Was braucht ihr, um diese Woche gut durchzukommen? Und wie geht es dann weiter? Und dann waren wir wirklich ganz basal unterwegs. Dann kam sowas raus wie, wir kommen morgen alle eine Viertelstunde früher, damit wir mal schaffen, miteinander zu sprechen und zu gucken, wie wir uns versorgen. Wir nehmen uns jetzt diese Zeit. Und wenn die Eltern da draußen stehen und schreien, egal, wir müssen uns gerade selbst versorgen.
Ja,
Ja, zum Beispiel.
das ist dann sehr, sehr, sehr massiv. Und das betonst du ja
Genau.
auch mit dem Krisenaspekt. Aber in Teamsupervision geht es nicht immer nur um Krise. Und deswegen habe ich wieder die Ebene des Konfliktes
Nein, nein.
reingebracht, ne? Genau. Weil, also es
Nein.
gibt auch noch andere Dinge, die ja dann auch bearbeitbar sind, bestenfalls. Bei Krise
Alles
weiß
gut.
ich
Nee.
nicht, ob das immer bearbeitbar ist mit Supervision. Also da weiß ich nicht, ob das Format das Richtige ist. So,
So, das ist
ne?
deine Frage, die du hast. Okay.
Ja.
Verstehe ich dich gerade erst. Okay.
Jetzt verstehe ich dich auch besser. Für mich war ja, genau, wir haben über Teamsupervision gesprochen, waren jetzt in diesen Punkt Krise eingetaucht und können auch wieder raustauchen, ne? Weil es gibt auf jeden Fall Krisenzustände, wo Teamsupervision nicht mehr funktioniert, auf jeden Fall, ja. Ja, und es
Genau.
muss nicht immer um Krisen gehen, um Gottes Willen, nein. Klar.
Ne, also, und ich würde da gerne mal nochmal wirklich hin zurückgehen. Was sind denn eurer Erfahrung nach die Themen, die in Teamsupervision zu Sand im Getriebe führen, also zu Reibung führen, also die da thematisiert werden? Was erlebt ihr da jetzt mal nicht nur auf diesem hohen Level von Krise, sondern auch darunter?
Also ich würde immer das sagen, das Thema Verteilungsgerechtigkeit. Also ich bin immer schnell bei stationärer Jugendhilfe, ne? Also wer macht wie doll, wie viel sauber? Ne? Also ist die Küche vernünftig aufgeräumt bei Übergaben? Dokumentation, unterschiedliche Haltungen, unterschiedliche pädagogische Haltungen, Rollen und Klarheiten. Das sind, finde ich, so Evergreens. Schnittstellen, Problematiken.
Vollzeit, Teilzeit erlebe ich noch.
Vollzeit, Teilzeit, exakt, ja. Ja, also Konflikte mit Leitungen und von, also da war dann auch eine Varianz, ne, von da sind Konflikte und man kann das gut bearbeiten, wie man damit umgeht, bis hin zu auch Sündenbock-Dynamiken, die dann schwieriger sind und Spaltung.
Nils?
Ich glaube, dass du schon das Wesentliche gesagt hast. Hast du, also Ressourcen ist ein Thema, was ich oft erlebe. Also wie gehen wir mit Mangel an Ressourcen um? und aufzupassen wird, dass hier nicht eine Verwaltung von Ressourcen mangelt. Was ich auch spannend finde, ist, wie weit Privates reinkommt und wie weit nicht. Bis hin zu, also manche haben gesagt, so, das fand ich interessant, es hilft voll, wenn ich mal weiß, warum du krank bist, du wolltest nie deine Geschichte erzählen, jetzt verstehe ich die Arbeit, jetzt bewerte ich das nicht mehr so schlimm und dann finde ich viel besser Frieden damit. Und dann sind wir wieder ein besseres Team. Und dann bin ich auch bereit, für dich mal wieder zu arbeiten. Bisher war immer, du machst krank und ich hatte schon Fantasien von, weil XY, ja, zum Beispiel. Und andere sagten, nee, es tut uns nicht so gut, wir haben zu viel Privates reingegeben, lass mal wieder rauslassen. Also diesen Spannungsbogen finde ich interessant. Und der ewige Spannungsbogen, ja, der ist vielleicht auch da drin, da zwischen Bindung und Autonomie, ne? Also wie nah gehe ich als Individuum, als Team ran oder auch an die Organisation und wie nicht? Ist Arbeit Arbeit oder muss ich mich hier ganz doll damit identifizieren und wie nicht? Und dann, genau, ist es auch zum Beispiel einhergehend damit, wenn Teams sich professionalisieren, gerade im NGO-Kontext, wo ich viel unterwegs bin, so wir waren mal ein Verein, oder mal nur eine Gruppe, wo wir vorhin waren, jetzt sind wir plötzlich ein Team, wir kriegen hier plötzlich Gehalt. Ehrenamtler, Hauptamtliche ist auch oft so ein Ding. Dann sind die in der Teamsupervision zusammen. Ja, das sind so Sachen, die ich auch oft erlebe. Ja.
Ich musste gerade, also zum Thema Rollenklarheit, und da gab es einen Konflikt zwischen Leitung und Team. Und es ging darum, wie soll damit umgegangen werden, wenn sich am Wochenende rausstellt, dass jemand krank ausfällt und wie wird sich darum gekümmert, dass dann der Dienst besetzt ist, stationäre Jugendhilfe. Und die Leitung hat erwartet, dass diejenigen, die im Dienst sind, rumtelefonieren und die Leute anfragen, die im Feierabend sind, ja. Und das Team hat sich dagegen gewehrt, hat gesagt, eigentlich, also ne, wollen wir das nicht. Ich möchte nicht meine Kolleginnen am Wochenende anrufen und fragen, ob du kommen kannst. Ich möchte das an die Leitungsebene abgeben. Das war so ein Konflikt, der so ein Dauerthema sein kann. Wer macht eigentlich was? Was gehört eigentlich in welcher Rolle zu welcher Hierarchieebene auch dazu?
Voll.
Und wer definiert das?
Wer definiert das? Und das kann sich zu Krisen ausweiten, wenn das nicht geklärt wird. Also wenn das nicht verhandelbar ist irgendwann mehr, ja, und da keine Kooperation, wie auch immer, gelingen kann.
Ja, und auch sowas von Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. So, das ist doch klar. Und manchmal merkst du, oh, das ist ja gar nicht klar. Lass mal drüber reden. So, was für die einen klar ist, für die anderen gar nicht klar ist. Auch
Naja, und manche
interessant.
Themen, also das habe ich auch schon erlebt, wenn es dann um semi-private Themen geht, wie zum Beispiel Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was häufiger Frauen als Männer trifft, wenn es zum Beispiel, also nicht nur, ne, Männer sind auch betroffen, keine Frage, aber wenn es zum Beispiel um Kindkranktage geht oder um Ferien und Urlaub muss in den Ferien genommen werden oder so und Menschen, die keine Kinder haben möchten, aber auch in den Ferien mal Urlaub nehmen, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist da für die Menschen, die aber keine anderen Entscheidungen treffen können, weil sie zum Beispiel auf die Kinderbetreuung angewiesen sind, die dann aber Ferien macht und sie also keine Kinderbetreuung haben, dass das dann für die eine existenzielle Krise ausmachen kann. Ja, und für die anderen das aber eher ein Konflikt ist, Mensch, ne, du wirst ja immer vorgezogen und was ist eigentlich mit mir? Nur weil ich keine Kinder habe, werde ich jetzt hier benachteiligt. Also sowas erlebe ich schon auch. Also da geht es wieder um Verteilungsgerechtigkeit.
Und was so Momente der Freude denn auch mal sind, also wir haben so wenig über Freude gesprochen, nicht so ernst. Aber genau, wenn Leute sich so trauen, mal Themen anzusprechen, sagen, das war einmal ein Tabuthema, aber ich traue mich, das jetzt hier mal anzusprechen, so. Und die Leute darüber in Kontakt kommen, das finde ich mal sehr schöne Momente auch, tatsächlich.
Das finde ich auch. Das finde ich gut, dass du jetzt den Fokus ein bisschen verändern und dass wir mal auch über die Sachen, die gut sind, in Teamsupervision, also weil es nicht immer nur Krise und Konflikt ist.
Nee,
Es
gar
geht auch
nicht.
manchmal einfach nur darum, auch ja, sowas wie Bindung zu stärken zueinander, ne? Indem auch positive Erlebnisse miteinander geteilt werden. Ich hatte nämlich heute Morgen eine sehr schöne Teamsupervisionssitzung in einem nicht so großen Team und da geht es darum, dass da Menschen in einer lang vorbereiteten Abschiedsphase sind, dass die halt in Rente gehen und es werden neue eingestellt. Also es gibt eine Veränderung im Team und es ist nicht nur eine Person und die sich wirklich jetzt die Zeit genommen haben, auch nochmal darüber zu reden, wie war das eigentlich, ne? Wie lange sind wir schon da? Was sind die Erlebnisse? Und dann aber darüber auch darüber gesprochen haben, wie kann man es eigentlich in guter Weise organisieren? Also was brauchen denn Menschen, die hier in diesem spezifischen Team neu einsteigen und was war bei mir damals und wie war es bei dir eigentlich? Und die sind dann in ganz, ganz tollen Austausch miteinander gekommen, der auch dazu geführt hat, dass die Wertschätzung, die sie füreinander haben, dass die auch nochmal sehr deutlich zum Ausdruck kam und dass sie so ein Gefühl hatten von, ja, das ist traurig und wir sind auch traurig, dass das jetzt zu Ende geht, aber das ist okay, ne? Und wir freuen uns für euch, dass ihr jetzt dann anschließend auch eine gute Zeit habt, wenn ihr dann in diese nächste Lebensphase übergeht und ihr lasst was hier, ihr lasst was Gutes hier, also solche Dinge.
Voll. Also ich mache auch gern so Wertschätzungsrunden. Das war auch einmal echt ein Game Changer, wo die Leute richtig viel sich Wertschätzung ausgesprochen haben, nachdem sie verstanden hatten, also so eine Runde vorher, was war auch alles anstrengend und dann die Wertschätzung auszusprechen, war super schön verbindend. Und auch schön finde ich das vielleicht noch was in Teamsupervision, wenn die Menschen sich über ihre Werte austauschen und über Stärken und Schwächen und passe ich zu meiner Rolle gerade oder können wir die nochmal switchen? Vielleicht kann ich besser die Aufgabe machen, die passt einfach besser zu mir. Und ah ja, guck mal, da können wir uns doch gut ergänzen und so eine neue Offenheit entsteht und so eine ressourcenorientierte. Das finde ich auch sehr schöne Momente in Teamsupervision.
Also ich finde es sehr, also muss ich jetzt gerade nochmal dran denken, also ob angenehm das richtige Wort ist, aber also wenn wertschätzend diskutiert werden kann. Also wenn ich merke, dass das Team miteinander spricht und mich dabei nicht so viel anguckt, sondern wirklich miteinander, wenn Positionen ausgetauscht werden im Sinne von, ah, das, was du gerade gesagt hast, an dem Punkt kann ich mitgehen, da aber irgendwie nicht, da sehe ich das so und so. Und daraus sich dann ein produktives oder ein interagierendes Miteinander gestaltet, wo ich als Supervisor fast das Gefühl habe oder den Eindruck habe, da ergibt sich jetzt gleich was. Also die reden so achtsam auch miteinander und trotzdem können sie Positionen austauschen. Ich muss an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal was nachfragen, aber eigentlich ist das gerade, Selbstläufer wäre auch zu viel gesagt, ja, aber die Gruppe ist so konstruktiv, dass da kommt gleich was dabei raus, ohne dass ich viel strukturieren muss. Tina, du nickst?
Also das würde ja, was du beschreibst, ist ja so ein, die sind miteinander im Kontakt, ne? Und dann kann man sich auch ein bisschen zu, oder so, ja, würde ich auch so machen, sich ein bisschen zurücknehmen.
Ja, ich wollte
Warum
einfach
soll ich
nochmal.
das strukturieren, also warum soll ich das überstrukturieren, dass die
Das
gerade,
Vertrauen in die Gruppe, ne?
ja,
Das Vertrauen in die Gruppe.
also das wäre auch das Prozesshafte.
Genau. Ich hatte vorher aber eigentlich noch eine andere Frage, bevor wir auf die schönen Aspekte kommen. Was findet ihr denn am herausforderndsten in Teamsupervisionen?
Also du hast eben so, ich weiß nicht, doch warst du es oder warst du es, Nils, also diese Sündenbock-Dynamiken angesprochen, die finde ich ganz schwierig. Also ich kann gut damit leben, dass Dinge schwierig sind und dass es Konflikte gibt. Aber wenn man sich darauf einspielt und darauf einigt, dass eine Person an allem schuld ist, da habe ich ein ganz großes Problem mit. Finde
Ja,
ich sehr
das verstehe
schwierig
ich auch.
auszuhalten. Und ich bin dann häufig, das merke ich, dass es dann mit der Allparteilichkeit schwierig wird. Ich bin dann, egal was gelaufen ist, sehr stark identifiziert mit der Person, die jetzt als Sündenbock auserkoren wurde, und versuche das dann auch aufzubrechen. Also das finde ich am allerherausforderndsten.
Ja, ich glaube, da gehe ich mit. Da habe ich auch gleich eine Szene im Kopf gerade, ja. Und vielleicht noch dieses Angleichen an Sichtweisen. Das finde ich auch herausfordernd. Also wenn die Menschen ja wirklich stark in Abwehr sind auch und in Leugnung so und ja so die Kooperationsbereitschaft sinkt, dann wird es auch herausfordernd.
Ja, also diese Sündenbock-Dynamik, ich finde sie gerade anstrengend, wenn sie sich auf Leitung bezieht. So, also die Leitung, die nicht dabei ist in der Supervision möglicherweise und ich so den Eindruck habe, oh, das ist schon so festgefahren, es wird ganz schwierig, da wieder irgendwie in einen Austausch zu kommen. Und was ich für mich noch ganz schwierig finde, wenn ich in einem Team bin, eine bestimmte Form von Problemdiagnose habe und selbst keine Hoffnung mehr habe. Also wenn ich bei mir so merke, oh, ich bin da jetzt schon echt lange, es kommt immer wieder die Thematik und ich arbeite wirklich hart und schwer. Und habe immer wieder das Gefühl, dass sich nichts bewegt, finde ich für mich persönlich. Also da immer wieder hinzufahren und sagen, ach so, heute, ne? Aber wenn sich so die Hoffnungslosigkeit so durchzieht.
Ach so ein bisschen das, was Wolfgang Weigand gesagt hat. Ich bin nicht nur an der Grenze, ich bin auch am Ende.
Ja. Ja. Und da dann ein gutes Ende zu finden, ein professionelles gutes Ende.
Gab es mal für euch Teamsupervisionen, die richtig gescheitert sind und was habt ihr daraus gelernt?
Jep, auf jeden Fall. Ich habe mich verführen lassen, in die Retterrolle zu gehen. Da war ein Team, das hatte ich gar nicht mehr gesehen gefühlt. Und dann habe ich, das war ganz am Anfang, hab ich deren Karten genommen, habe für die strukturiert und das der Leitung gegenüber kommuniziert und dachte, oh Gott, da hast du eine Rolle eingenommen, die war gar nicht deine. Also viel zu viel Verantwortung angenommen. Und in dem Kontext war auch interessant, als sie die Themen sondiert haben, da lagen die auf dem Boden und da sagte einer, ja, das ist ein richtiger Kotzhaufen, ne? Und den hast du auch nicht wieder gehoben bekommen. Den lege ich, wenn ich das Gefühl habe, es wird schwierig, keine Karten auf dem Boden mit den Leuten.
Ja.
So, genau. Also, dass die Leute mehr verantworten, also die Leute ganz in der Verantwortung zu lassen, das durfte ich am Anfang viel lernen oder mit kleinen Schülern immer noch. Und ja, versuchen, Richtung auch eine Motivation zu kriegen, Richtung Ziel, Richtung was Guten zu lenken, um nicht so viel beim Schlechten zu bleiben. Das ist ganz wichtig. Das lerne ich immer daraus. Also, Wertschätzungsrunden oder wofür sind wir auch dankbar? Was läuft gut trotz allem? Versuche ich immer sehr schnell mitzunehmen auch und Das finde ich wichtig, so eine positive Richtung zu steuern, so. Ja.
Ja, also ich habe, also hab ich, müsste das, dieses Großteam, von dem ich gerade berichtet habe, also ein großes Jugendamt mit unterschiedlichen Unterteams, und ich habe nicht, ich war verführt von der Riesigkeit der Anfrage und von den auch vielen, also von der Größe des Auftrages. Und zwar vorher, habe mich verführen lassen, auch von der Geschichte, von dem Scheitern der SupervisorInnen davor. So, und ich habe nicht, nicht ausreichend kontraktiert. So, das, und das mache ich, würde ich anders machen bei so einer Anfrage in Zukunft, weil ich dann auch besser weiß, nehme ich es an oder nehme ich es nicht an. Und ich würde es im Nachhinein sagen, wenn ich das richtig kontraktiert hätte, hätte ich gesagt, Teamsupervision ist hier nicht das richtige, nicht das richtige Setting. Das ist hier nicht, oder ich bin, also die Art und Weise, wie ich Teamsupervision machen würde, bin ich hier nicht in dieser Organisation der richtige Supervisor. Aber auch was gelernt halt, ne? Also wenn ich das nicht gemacht, kann man ja immer so im Nachhinein, wenn ich das nicht so blauäugig gemacht hätte, hätte ich es nicht gelernt für zukünftige Kontraktgespräche. Und du, Tina?
Ja, also genau, die Frage von Kontrakt, ich glaube, das taucht immer wieder auf. Es sitzt ja irgendwann drin und trotzdem gibt es ja Dinge, wo man verführbar ist, also Aspekte, wo man verführbar ist. Und ja, ich habe auch sofort einen Prozess oder so zwei tatsächlich, die sehr unterschiedlich sind im Kopf. Bei dem einen habe ich mich auf ein Setting eingelassen, wo ich eigentlich schon wusste, mein Bauch wusste schon, lass sein, geht nicht. Und ich habe es aber dann trotzdem gemacht und es war nicht gut kontraktiert im Vorhinein. Und das ist grandios gescheitert. Und ein anderes Setting, wo ich dachte, das ist gut kontraktiert, war es auch erstmal, aber es hätte eine Nachkontraktierung gebraucht. Also es hätte eine Veränderung gebraucht, die ich nicht früh genug erkannt hatte. Und dann war es eigentlich so, dass es ist so ausgeplätschert. Aber es war weder für mich noch für die SupervisantInnen zufriedenstellend, würde ich sagen.
Aha,
Ja.
interessant. Eine Frage hätte ich noch und dann schlage ich vor, dass wir langsam zum Ende kommen. Woran merkt ihr denn, dass ihr selbst in der Supervision innerlich in eine Krise kommt? Gibt es da so Anhaltspunkte, wo ihr merkt so, oh, um Gottes Willen, also am liebsten möchte ich weinen, schreien, rauslaufen, was ganz anderes, also, ne? Das wäre so, habe ich jetzt gerade gedacht, bei mir so Punkte, ne? Ich möchte raus, ich möchte jetzt ganz schnell was lösen oder ganz schnell bewerten, wo es sich bei mir innerlich andeutet, dass ich in eine Krise komme. Habt ihr da so Indikatoren für euch? Also ich meine, jetzt will ich in der Supervision sitzend.
Ja, für mich sind es immer die Fluchtfantasien, ne? Also wie komme ich aus dieser Situation möglichst schnell raus? Wenn
Ja.
das auftaucht, das ist aber nicht nur in Supervision, das ist generell in Gruppensettings, glaube ich, ne? Wenn das auftaucht, dann merke ich, das ist ein Indikator für ich komme in eine Krise.
Ja, bei mir sind somatische Marker, nach denen ich ja vorhin auch gefragt habe. Also ich merke, ich versuche ganz viel auf meinen Körper zu hören. Mir wird heiß, das merke ich immer. Und ich drifte gedanklich weg. Das sind so zwei ganz klare Faktoren. Ich muss mir wieder zurückholen und verliere, also genau, Orientierung, Kontrolle. Also weiß gar nicht mehr, was ich machen muss und bin mehr damit beschäftigt, was mache ich denn jetzt gleich, als mit den Menschen beschäftigt. So, also ich bin dann eher mehr bei mir sozusagen. Und da merke ich dann jetzt so krisenhaft und ich kann nicht mehr gut bei den Leuten, für die Leute da sein, so, ja.
Ja, da kann ich gut anknüpfen. Also wenn ich mehr bei mir bin als als beim Team. Ich habe gerade bei dir gedacht, Tina, bei mir wäre das, ich will mich jetzt streiten. Also
Du gehst in den Kampf, ne?
ich
Ich
will
gehe in
den
den Flucht und du in den Kampf.
will in den Kampf ziehen. Und da muss ich innerlich bei mir merken, so, ne? Es kann auch bedeuten, also es ist immer schwierig. Es kommt darauf an, wie doll sich das meldet. Es kann ja auch ein Zeichen dann sein, jetzt ist Konfrontation dran, auch wirklich, ne? So. Das ist dann aber nicht so stark. Also, wenn ich sage Krise, dann ist wirklich jetzt so, oh, dir will ich jetzt mal die Meinung geigen.
Guck mal, das ist total witzig, weil ich gehe also in Stresssituationen eigentlich eher in den Kampf, also nicht unbedingt in den Streit, aber in den Kampf, also, ne, nur bei Krise in die Flucht.
Ja, das könnte dann für dich tatsächlich so ein Marker sein, ja.
Ja.
Ja, ich habe auch gerade überlegt, was bei mir ist. Nee, bei mir ist es, glaube ich, ähnlich. Also, ich gehe ins Innere, nicht in die Flucht, ja, also die Flucht ins Innere, ne? Also, dieses Paralysierte, fast schon dissoziierte. Zu
Ja.
starker Begriff, aber so in diese Richtung, so ich halte aus, irgendwie
Also
so.
das Totstellen.
Ja, so in die Richtung. Das ist mir zu stark
Ja,
gesagt, weil,
ja,
ne, aber
ja.
in die Richtung, genau. Ja.
Ja, dann haben
Kann
wir
ich,
ja alle
ja.
drei abgedeckt,
Haben wir
ne?
alles
Kampf,
bedient.
Flucht, Totstellen,
Genau.
ja.
Ja, genau.
Ja.
Kann ich auch was mit anfangen? Also, wenn sich Teams auf einmal ganz doll zoffen, also hatte ich auch schon den Fall, die sich gegenseitig angehen und ich wie ein ohnmächtiger Zeuge da drin sitze und so und auch nicht mehr rauskomme aus dieser Rolle irgendwie, ne? Dass ich wirklich so wie in so einem, wie bei so einem Unfall, ne? Also eigentlich sollte man nicht hingucken, weil es schlimm ist, aber ich weiß auch gerade nicht, wie ich sonst damit umgehen soll und völlig hilflos bin.
Ich habe das bei Lethargie eher, wenn es so ist, was machen wir denn jetzt? Oh, da bin ich eher so, da reagiere ich eher stark. Ja. Und so eine Orientierungslosigkeit, ja, und jetzt und so, und was nützt das alles? Und so, macht doch alles keinen Sinn und irgendwie so.
Okay, was nehmt ihr beide von heute mit?
Also ich möchte nicht mehr nur bei Krise bleiben, sondern bei Teamsupervision und würde gerne lieber was da lassen, wenn das auch okay ist, Henning.
Unbedingt.
Ja, nämlich zwei, drei Literaturempfehlungen. Einmal Katharina Gröning hat viel geschrieben, unter anderem eben im Forum Supervision, der Online-Zeitschrift für Beratung und Supervision. Und sie hat 2014 einen Text geschrieben zum supervisorischen Beratungsprozess. Den kann ich sehr empfehlen, weil es eben da auch nochmal sehr deutlich wird, dass es viel um Explorieren geht, um Beziehung, um Verstehen. Und das sind eben die Werte, für die ich auch stehen würde, eher als für das sehr stark methodisch Ausgerichtete. Würde aber gleichzeitig sagen, Cornelia Rappe-Gieseke hat auch ein sehr gutes Buch geschrieben über supervisorische Beratungsprozesse und Phasen. Das würde ich empfehlen. Und zuletzt, da sind wir gar nicht drauf gekommen, das hätte ich gerne noch eingebracht, habe ich einen Text gelesen von Jannik Zimmermann und Heidi Möller, 2025 in der Fachzeitschrift Gruppe Interaktion Organisation. Und die haben sich schwierige Situationen in der Team- und Gruppensupervision angeschaut, eine Mixed-Method-Studie gemacht zu Erfahrungen von SupervisorInnen und SupervisantInnen. Das kann ich auch sehr empfehlen, um einfach mal zu gucken. Es ist nämlich nicht immer gleich. Also wir sprechen von Teamsupervision, aber ich habe ja eben im Gespräch auch schon gemerkt, du bist systemischer Supervisor und das unterscheidet sich von der sozialwissenschaftlichen Ausbildung, die Henning und ich haben, doch deutlich an vielen Stellen. Und die Unterscheidung, denke ich, wird sich auch dann in dem zeigen, was wir tun, wie wir es tun. Wir sprechen dann von demselben, aber am Ende ist es eben nicht dasselbe, was wir tun.
Danke, Dina. Nils?
Ich bin beschäftigt mit dem, in welche Dynamik unser Gespräch an einigen Stellen gekommen ist, finde ich spannend und habe überlegt, was hat er auch aus der Thematik her übertragen. Genau. Und ja, nehmen wir mit dieses Kontaktieren am Ende, das immer wieder herausfordernd ist, da bin ich immer wieder auch noch mit beschäftigt.
Ja, ich bin gerade mit den Begrifflichkeiten beschäftigt und mit meinen eigenen Supervisionen. Da bin ich gerade durchgegangen. Also bin ich zu schnell oder zu langsam mit dem Begriff oder der Diagnose Krise? So, da hänge ich gerade. Da müsste ich nochmal nachspüren, weil ich fiel mir gerade ein, kürzlich auch einem Team gesagt habe, dass sie sich in einer Krise befinden. Weiß gerade nicht, ob das zu schnell war, ob es nicht vielleicht doch eher ein Konflikt ist. Nils, vielen, vielen Dank für
Ich
das
danke euch
Gespräch.
ganz herzlich. Ja, ebenso vielen Dank an euch.
Tina, dir vielen Dank. Wir danken wie immer allen Zuhörenden und wir sind gespannt auf euer Feedback zu dieser Folge. Wir sind wie immer auf allen gängigen Kanälen erreichbar und dankbar für jede Rückmeldung. Tschüss und bis dahin.